Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast des Universums.
Mit neuem Intro.
Ja. Und ich finde, das ist sehr gut. Hm. Warum lange, weißt du, lange Intro-Songs, lange irgendwie Einspieler, Vorstellungen, bla bla bla. Wir machen einfach, weil jetzt beginnt die Traumsequenz.
Ja, okay, verstehe. Hm. Gutes Framing.
Ja, jetzt beginnt der Podcast-Traum.
Der traumhafte Podcast.
Ja, genau. Zu schön, um wahr zu sein und doch ist er da. Hm. Pixelwerk. Klingt auch so ein bisschen wie Pixie und so. Das könnte man, muss man mal drüber nachdenken, wenn man das ganz neu frame will. Ah. Der Pixie-Podcast.
Wir reden nur noch über Infinity Nikki und welche Styling-Möglichkeiten.
Das wäre eine interessante Nische. Wir reden nur noch über Podcasts mit Feen und Staub und Glitzer und Pink und so.
Wir haben viele Spiele, glaube ich, in irgendeiner Form und Art und Weise.
Ja, das ist gut.
Mhm. Naja, aber wir dürfen nicht weiterreden, weil sonst klaut es irgendjemand.
Ich hab gerade hunderte von Ideen in meinem Kopf für Konzepte. Ach. Aber das ist normal. Und man setzt dann eh nichts um. Genau. Aber heute geht es tatsächlich eigentlich auch um Spiele mit Feen und Staub und Lila.
Zumindest irgendwas mit.
Zumindest teilweise. Ja. Nämlich über allgemein kann man sagen RPGs.
Also es geht um ein Thema, über das du vor allem sprechen wolltest. Aus dem Anlass, dass dir das jetzt besonders aufgefallen ist, ne?
Ja, aber es ist im Grunde ein Thema, das sich über das gesamte Videospielthema hinweg ausbreitet.
Das ist deine Theorie.
Nee, das ist, glaube ich, einfach, weiß ich nicht. Grundsätzlich, also um es ganz einfach zu sagen, ich habe Ende letztes Jahr Dragon Age gespielt, das neue, und fand es eigentlich ganz gut. Dann habe ich Avowed jetzt Anfang des Jahres gespielt und fand es eigentlich auch ganz gut. So.
Du fandest es, glaube ich, auch besser als Veilguard.
Ja, würde ich und glaube ich schon. Ich glaube schon.
So wie ich das mitbekommen habe, warst du auf jeden Fall immer so, ja, das ist schon einfach sehr viel besser als Veilguard.
Ja, es sind Spiele, die beide ein bisschen so unterschiedliche Ansätze verfolgen in vielerlei Hinsicht, aber insgesamt hat mir Avowed besser gefallen als Veilguard. Veilguard, würde ich schon sagen. Und dann habe ich jetzt eben von meinem Pile of Shame, weil ich es schon lange nochmal wirklich richtig spielen wollte, weil bei meinem ersten Playthrough bin ich nicht sehr weit gekommen, habe ich Baldur's Gate 3 nochmal angefangen. Und während Baldur's Gate 3, das ja doch irgendwie unfassbar riesig einfach ist, umfangreich, ohne Ende.
Mit Patch 8 inzwischen.
Ja, ich sitze da jetzt. Oder 7? Irgendwie so sind wir. Ich sitze da wirklich seit 100 Stunden oder sowas dran und denke mir so, oh mein Gott, das ist alles so episch und so gut. Und währenddessen habe ich mir immer wieder gedacht, sowohl Veilguard als auch Avowed, als auch wirklich so 95% aller Rollenspiele können einfach heimgehen. Und da habe ich mich immer wieder gefragt, was läuft da eigentlich schief? Weil Baldur's Gate 3 in so einem Maß, in so vielerlei Hinsicht besser ist einfach.
Natürlich findet der Fuji das auch.
Ja, oder er widerspricht hier. Bist du ein Avowed-Fan, Fuji, ein großer, zufällig? Ja, dass ich mir wirklich gedacht habe, was läuft da eigentlich schief? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, glaube ich.
Genau, das ist die Prämisse. Der wir gleich zurück sind, nachdem wir nochmal kurz Pause machen müssen.
So, durch die Magie des Cuttings oder des Pausenknopfs einfach nur jetzt besser gesagt, habt ihr gar nichts mitbekommen und wir sind sofort wieder da. Ja. Wir wissen allerdings nicht mehr genau, wie wir aufgehört haben. Aber auf jeden Fall.
Ich glaube, du hast gesagt, dass Rollenspiele einfach schlecht sind, bis auf Baldur's Gate.
Alles ist scheiße, außer Baldur's Gate. Das
habe ich gehört.
Ja, genau. Genau.
Okay, bevor du anfängst, hätte ich dann gleich mal die Frage, um das besser einschätzen zu können, wie du auf diese Hypothese kommst oder wie du das untermauern willst. Kurz mal, wie weit bist du drin in den Spielen? Hast du die durchgespielt? Wie intensiv hast du die gespielt? Wie gut kennst du dich mit den mit den Welten aus?
Also, gut, kann ich kurz zusammenfassen. Ich würde sagen, um das einzuschränken, ich werde Bezug auf ganz viele Spiele nehmen, aber ich würde jetzt mal Dragon Age, Avowed und Baldur's Gate heute so als die drei exemplarischen Beispiele, so bei denen werde ich bleiben.
Die Main-Charaktere.
Die Main-Charaktere heute, genau. also, Dragon Age bin ich in der Lore, würde ich sagen, so mittendrin. Da habe ich mich jetzt nicht quasi beruflich professionell damit beschäftigt, sondern einfach nur, weil ich ein Dragon Age Origins Fan bin. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich bin nicht wirklich ein Dragon Age Fan. Ich bin explizit ein Dragon Age Origins Fan und habe halt alles, was danach kam, auch gespielt.
Kommen wir noch drauf, warum diese Aussage
genau.
So...
Ja, ich habe mich sehr deep in die Pillars of Eternity-Welt eingegraben, in dem Universum spielt ja Avowed, und habe beide Spiele zu ziemlich 100%, würde ich sagen, mit allen Sidequests und sowas durchgespielt. Und Baldur's Gate...
Also meinst du Pillars of Eternity 1 und 2 oder?
Ja.
Okay, und Avowed?
Ja.
Auch,
ja.
Das sind drei Spiele.
Nee, ich meinte jetzt Dragon Age und das Neue und Avowed.
So,
ich habe Pillars of Eternity 2 habe ich tatsächlich noch nicht durchgespielt, aber habe mich damit beschäftigt.
Okay.
So. Und bei Dungeons and Dragons, also Baldur's Gate 3, da habe ich Baldur's Gate 3 bei Release zu 2/3 durchgespielt, habe mich dann so ein bisschen mit der Dragon Age Lore tatsächlich beschäftigt.
Baldur's Gate Lore.
Dungeons and Dragons meine ich, die Dungeons and Dragons Lore, weil das ist ja in dem Universum. Aber da würde ich sagen, bin ich relativ oberflächlich in der Lore, abgesehen davon, dass ich einige Details, ne, ich kenne die Götter ziemlich gut, ich kenne die Mindflayer ziemlich gut und habe mich so ein bisschen mit einzelnen Aspekten, die mich interessiert haben, deeper beschäftigt, aber allgemein auch eher oberflächlich in der Lore. Und bin jetzt quasi im Finale oder kurz vorm Finale, würde ich sagen, von Baldur's Gate 3.
Kurzer Disclaimer vorher, wie weit willst du spoilen? Also auch für mich, weil ich tatsächlich, ich persönlich Baldur's Gate 3 und Avowed noch, also im Prinzip noch gar nicht gespielt habe, mich auch nicht wirklich auskenne. Und Veilguard... quäle ich mich gerade so durch.
Ja, da können wir gerne auch noch drüber reden. Ich werde mich mit Spoiler zurückhalten.
Okay.
Ich werde natürlich immer wieder mal exemplarisch so einzelne Quests vielleicht erzählen, aber ich nehme da jetzt nichts irgendwie was großartig, die großen Plot-Twists oder sowas vorweg.
Dann müsst ihr keine Angst haben.
Okay. Wir können, wenn es sich ergibt, aber da können wir nochmal während des Podcasts drüber reden, kann man hinten vielleicht nochmal so einen kleinen Spoiler-Part ankoppeln, wenn mir irgendwas einfallen würde, wo ich sage, okay, darüber müssen wir unbedingt reden, aber ne, dann machen wir das zum Schluss und kündigen das vorher an.
Okay.
Da werde ich jetzt nichts von den drei Spielen auf jeden Fall spoilen.
Okay. Na gut,
so.
Dann...
Let's go. Ich habe ungefähr wirklich ganz, ich habe super viele Gedanken und 100 Stichpunkte. Ich habe ungefähr 8 Stichpunkte, aber in meinem Kopf habe ich 100 Stichpunkte. Beim Zettel sind es ein bisschen weniger.
Ich hoffe, die sind ein bisschen sortiert.
Nee, eben gar nicht. Deswegen fällt es mir jetzt gerade schwer, damit anzufangen.
Okay.
Ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie ich jetzt überhaupt dazu gekommen bin, dass ich das Gefühl habe, ich muss da unbedingt drüber reden.
Okay,
weil ich habe eben Dragon Age gespielt, ne? Und wie gesagt, ne, ich bin großer Fan von Origins und hab den zweiten Teil ehrlich gesagt nicht mal durchgespielt, weil ich den wirklich scheiße fand. Hab Inquisition eigentlich wieder ganz cool gefunden. Hab auch jetzt Valgard eigentlich wieder ganz cool gefunden. Und find BioWare, ne, die Mass Effect Trilogie sowieso total toll. Und bis zurück zu Knights of the Old Republic machen die ganz großartige Rollenspiele so traditionell.
Also ich kann dazu sagen, ich hatte bei dir, also ich habe es ja mitbekommen, als du das gespielt hast, du warst eigentlich tatsächlich im Verhältnis dazu, wie katastrophal nach dem ersten Trailer die Erwartung war an das Spiel, warst du eigentlich recht begeistert von dem Spiel.
Ja,
sogar.
Das ist eben ganz witzig, weißt du, so jetzt, wo ich auch Baldur's Gate spiele, wo ich wieder ein wirklich brillantes Rollenspiel spiele, muss ich rückblickend sagen, das war so ein bisschen, ich bin halt mit der Erwartungshaltung reingegangen, okay, BioWare war früher wirklich, wirklich gut und dann sind die zu EA gegangen. Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen direkten Zusammenhang gibt, ne? Manche interne Quellen sagen ja, nee, also EA lässt den da eigentlich relativ freie Hand und die haben einfach nur sehr viel Geld und bla bla. Aber ist ja egal. Wie jetzt da die Zusammenhänge genau sind, ist ja egal. Aber man kann schon sagen, dass durch den Kauf von EA oder zeitgleich zumindest ist dann die Qualität ziemlich runtergegangen. Die haben angefangen, weirde Spiele zu machen. Andromeda war eine Vollkatastrophe.
Ein absolut, also pile of shit.
Ja, Mass Effect Andromeda ist bei uns im Haus, also
verbannt.
Bei uns im Haus sagt man nichts Gutes über das Spiel. Das gehört sich nicht. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird kein gutes Wort über Andromeda verloren. Und BioWare war ziemlich unten durch. Und deswegen bin ich halt wirklich auch mit einer sehr niedrigen Erwartung an Wailguard rangegangen. Sehr niedrig. Ich habe mir gedacht, alles, was keine Vollkatastrophe ist, ist eigentlich für mich zufriedenstellend.
Nach dem ersten Trailer war es dann noch nach die ersten einer Trailer sehr, und, sehr krassen Katastrophe furchtbar. Aus.
Ja, genau. Und dann habe ich es tatsächlich gespielt und habe dann so gedacht, so okay, das ist eigentlich ganz nett. Ne? Das Kampfsystem funktioniert gut und macht zeitweise sogar Spaß. Man kann cool erkunden, die Progression ist in Ordnung und die Begleiter sind einigermaßen sympathisch, manche mehr, manche weniger. Die Storys von denen sind einigermaßen cool. Die Hauptstory und wie das in die Lore eingebettet ist und vor allem, würde ich sagen, aufbauend auf Inquisition, die Story weiterspinnt, ist sogar wirklich gut, würde ich sagen. Und alles im allem habe ich gesagt, okay, das ist so viel mehr, als ich erwartet habe, weißt du? Das ist immer so ein bisschen, mit welcher Erwartung geht man rein, und darauf aufbauend hat mich sehr positiv überrascht. Mhm. Und ich hatte auch Spaß mit dem Spiel, das will ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber ja, rückblickend muss ich halt echt sagen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob mir das reicht. Weißt du, ich bin da irgendwie so reingegangen, so als ob die irgendwie so Kinder wären, die das Spiel gemacht haben. Und wo ich so sage, ach, schau mal, das habt ihr aber schon gut gemacht und das habt ihr auch, schön habt ihr das gemacht. Viel besser als beim letzten Mal. Ja. Bin ich aber, da habt ihr noch einen Keks, sehr schön. Und da frage ich mich, ist das gerechtfertigt, diese Herangehensweise, dass ich sage, ach, im Vergleich zum letzten Mal habt ihr es aber jetzt gut gemacht. Mhm. Oder kann ich vielleicht auch da mit einem anderen Anspruch rangehen und sagen, nee, guckt euch mal Baldur's Gate 3 an, guckt euch mal wirklich Witcher 3 meinetwegen an, guckt euch die positiven Beispiele von gutem Writing an, von guten Charakteren an. Und das ist der Maßstab. Hm. Und weißt du, und wenn man es dann aus der Perspektive betrachtet, dann muss ich halt einfach sagen, so, ja, ja.
Ja, nee.
Ja.
Das ist sehr interessant.
Ausreichend.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil bei mir war es ja tatsächlich so, ich habe Dragon Age Wailguard auch angefangen zu spielen. Und bin halt wirklich überhaupt nicht reingekommen. Ich habe es nach 15 Stunden, 20 Stunden oder so, und ich spiele ja solche Spiele sehr lang, also das ist für mich relativ wenig für so ein Rollenspiel, einfach nicht mehr weiterspielen wollen. Es war irgendwie so, es hat mich überhaupt nicht gepackt. Und ich weiß, dass vor allem du auch dann sehr darauf gedrängt haben, dass du gesagt hast, ey, du musst das spielen, das ist eigentlich, der Anfang ist ein bisschen schleppend, aber dann wird's echt cool und du musst es dir echt nochmal angucken. Und ich hast immer wieder gesagt, so ja, schau es dir doch mal an, es ist gar nicht so, es ist eigentlich echt cool. Dann habe ich es tatsächlich nochmal angefangen und ich bin sogar reingegangen, indem ich habe es tatsächlich auch nur deswegen angefangen, weil ich praktisch dir gesagt habe, okay, spoil mich einfach komplett für die Story, sag mir, worum es da geht, was die gesamte Story ist, weil ich hätte sonst keinen Anreiz gehabt, das nochmal zu spielen. Und wenn ich das, wo ich es jetzt wusste, wo die Story hingeht, habe ich mir gedacht, ah ja gut, okay, hört sich eigentlich ganz cool an, spiele ich es doch nochmal. Und obwohl ich jetzt schon, wie viele Stunden, ich habe es gestern erst, 100 Stunden.
100 Stunden hast du das schon gespielt,
100
ja.
Stunden jetzt gespielt habe, muss ich echt sagen, es tut mir leid, aber das Spiel ist einfach, also ich würde sogar sagen, dass es auf der Skala eher schlecht ist. Also ich finde, Durchschnitt bis unterdurchschnittlich ist es eigentlich geworden. Ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Es hat mich auch überhaupt nicht großartig reingezogen. Ich habe schon eine gewisse Sympathie für die Figuren, aber ich habe leider echt das Spiel, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, denke ich mir, oh, es hätte so viel besser sein können. Es hat wirklich das Problem, dass fast alles in dem Spiel, was drin ist, dass ich immer denke, ja, das wäre cool, wenn sie besser gemacht hätten. Das ist eigentlich eine coole Idee, aber es es hätte man sehr viel besser machen können. Und das halt leider, ja, ein bisschen, also deswegen auch meine Aussage vorhin, dass ich mich gerade ein bisschen durchquäle durch das Spiel, weil ich will tatsächlich eigentlich zumindest die Hauptstory und die Begleiterstorys noch zu Ende spielen. Den Rest, ja, scheiße ich ein bisschen drauf, ehrlich gesagt, momentan. Ich rush gerade so ein bisschen durch.
Ich habe gerade übrigens jetzt, weil es mich interessiert hätte, auf How Long to Beat geguckt, wie da die Durchschnittszeiten von Wailguard sind. Und ich finde, gerade bei Rollenspielen sind die Zeiten da immer sehr tight. Also wenn man sich da wirklich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen umschaut, dann hat man schnell sehr viel mehr Stunden, als da immer so im Schnitt angegeben wird. Aber da wird angegeben, dass die Hauptstory 27 Stunden lang ist. Hm. Und Completionist, dass du wirklich komplett alles gemacht hast, was man machen kann, 78 Stunden.
Well, ja. Ich spiele halt solche Spiele anders.
Ja. Nee, aber ich finde auch die Angaben, also How Long to Beat, gerade bei Rollenspielen, ist schon immer, ich finde das auch ganz weird, das ist jetzt wieder ein ganz anderer Diskurs, aber ich habe tatsächlich mal, ich wollte so wissen, wie lange die Leute in Dragon, in Baldur's Gate so drei, für die drei unterschiedlichen Akte, die es gibt, gebraucht haben. Und das ist so lustig, weil da hat jemand gefragt, wie lange Akt 3 ist. Und der Top-Kommentar drunter auf Reddit war irgendwie 238 Antworten oder 238 Kommentare und keiner gibt eine Antwort. Und das war dann wirklich so, weil es ging dann nur darum, dass die Leute sich gestritten haben, wie lang jetzt die einzelnen Akte sind und welcher länger ist. Und ich habe ja alles gemacht im ersten Akt und habe 25 Stunden gespielt. Und dann sagt jemand, du kannst unmöglich auch nur ansatzweise alles machen um 25 Stunden brauchen. Und über alles wird diskutiert, aber nicht darüber, wie lang der dritte Akt ist, was eigentlich die Frage war. Ist halt so typisch Internet-Diskussion. Aber genau, das zeigt halt, wie unterschiedlich solche Spiele gespielt und wahrgenommen werden. Und
ja, also ganz ehrlich, für mich ist
Spielzeit ist ganz was Schwieriges, finde ich, bei solchen Spielen zu messen.
Also ich bin in einem Rollenspiel, ich brauche mindestens 40 Stunden.
Allein Inventarmanagement.
nein, aber ich würde sagen, so nach 40 Stunden bin ich drin in dem Spiel. Ja. Da, so nach 40 Stunden habe ich so in der Regel dann für mich persönlich das Tutorial beendet bei einem normalen, durchschnittlichen RPG, wenn ich es spiele.
Ja.
So viel Zeit brauche ich schon, um da wirklich reinzukommen. Und wie gesagt, bei Dragon Age bin ich gerade bei 100 Stunden und es ist, ja, es hat so, also aus meiner Sicht, es hat so viele Probleme, die einfach besser gemacht werden können.
Ja, das ist eben genau der Punkt, wo ich gerade so ein bisschen mit mir selber am Hadern bin, dass ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich mit so ganz netten Spielen zu sanft bin quasi denen gegenüber und sage, naja, ist schon okay. Oder ob ich vielleicht wirklich einfach die sehr hohen Ansprüche, die halt echt so die besten der besten Spiele aufstellen, ob ich die nicht einfach auch wirklich auf alles anwenden darf und sagen darf, nee, das reicht nicht.
Also ich meine, ich würde es da allein schon deswegen sagen, dass du auf jeden Fall die Ansprüche, die Latte, die Baldur's Gate 3 jetzt gesetzt hat für RPGs, muss man ja wirklich so sagen. Ja. Die haben halt echt gezeigt, was so ein RPG eigentlich kann oder könnte, wenn man es will im Prinzip. Und ich finde, allein schon deswegen sollte man das an jedes Spiel ansetzen, weil ich es nicht glauben konnte, dass tatsächlich, nachdem Baldur's Gate rauskam, Entwickler sich ins Internet gestellt haben und gesagt haben, ja, also ihr könnt jetzt aber dieses Niveau könnt ihr jetzt aber nicht grundsätzlich von Spielen erwarten, weil das ist nicht machbar. Das ist eine Ausnahme, das kann nicht der Standard sein.
Ja, ja, genau.
Also hallo? Ich mein, was soll denn das bitte?
Ich habe eben, um nochmals zurückzukommen auf meine Geschichte, ich habe da eben dieses Dragon Age gespielt und habe es damals eigentlich recht positiv wahrgenommen aus so einer Perspektive heraus von, naja, für BioWare aktuell ist das schon ganz ordentlich geworden. Und dann habe ich in einem Avowed gespielt. Und irgendwie war bei Avowed tatsächlich mein Erleben genauso. Ich fand Avowed in manchen Bereichen wirklich sehr gut. Also die haben einige Charaktere sehr gut geschrieben, einige Dialoge sehr gut geschrieben. Das Kampfsystem funktioniert, das Zaubersystem mit dem Zauberbuch und sowas, das macht wirklich Spaß. Die haben einzelne Aspekte, die wirklich gut sind. Aber auch wieder einzelne Aspekte, die wirklich so gar nicht gut sind. Und ich erkenne bei Avowed und dem neuen Dragon Age so Elemente, die mich stören, die sich sehr ähneln und wo ich mich frage, warum wird das heute noch so gemacht?
Ach, die in beiden Spielen gleich sind, okay.
Es geht da ganz stark, finde ich, vor allem um so eine, ich nenne es jetzt mal, das ist ein älterer Begriff, aber ich nenne es jetzt mal diese Casualisierung. Das war irgendwie vor einigen Jahren so ein großer Begriff, als sich Videospiele so dem Mainstream geöffnet haben und sehr viel vereinfacht wurden in vielerlei Hinsicht. Das war gerade, das passt zum Thema eigentlich ganz gut, weil gefühlt für viele so Oldschool-PC-SpielerInnen, ne, war das so ein Moment, so ein Zeitalter, in dem vor allem Rollenspiele sehr stark abgebaut haben, weil sie mussten einfacher werden und zugänglicher werden und actionreicher werden, damit man den Massenmarkt erreicht. Mhm. Das ist auch so die Zeit von Dragon Age 2, wo halt quasi dieses relativ klassische Dragon Age Origins, das wirklich noch ein relativ klassisches Computer-RPG war, ein sehr gutes auch, plötzlich zu einem Action-Brawler mehr oder weniger wurde. Ja, ja. Sehr schlauchigen. Und in diesen beiden Spielen, Wildguard und About, erkenne ich noch so eine Vereinfachung, so eine erzwungene schon fast irgendwie. Weißt du, da sind irgendwie die Rüstungssysteme der Begleiter sind quasi nicht vorhanden. Du hast halt irgendwie in beiden Spielen eine relativ begrenzte Auswahl von Equipment für deine Begleiter. In der WoW sogar wirklich nur kosmetisch 3 Kostüme pro Begleiter und ich glaube, die sind sogar irgendwie Vorbesteller-Premium-Zeugs oder sowas. Keine Waffen und nix. Also es gibt kein bis kaum Equipment. Deine Companions in Avowed haben irgendwie einen super krass reduzierten Skilltree. Du levelst die nicht wirklich hoch. Die haben 4 Fähigkeiten und die kannst du jeweils in 3 Stufen hochleveln. Das ist das komplette Progressionssystem. Und auch dein eigenes Rollenspiel-Progressionssystem ist limitiert. In Avowed hast du halt von Anfang an 3 Skillbäume im Grunde. Und zwar Kampf, Fernkampf, Nahkampf, Magier. Und du kannst da frei skillen, wie du willst. Hat sich beim Spielen tatsächlich rausgestellt, ist ein schönes System, weil da kann man sich so seine Mischklassen machen, ist cool, aber letztendlich ist das halt so eine starke Vereinfachung. Dieses ganze Charakterentwicklungssystem, dieses ganze Equipment-System, auch bei Wildguard, dass sich quasi einfach nur, wenn man Sachen mehrfach findet, leveln die sich hoch. Ja. Das ist so eine starke Reduzierung von so Rollenspielmechaniken. Ich würde nicht mal sagen, dass das alles schlecht gemacht ist, aber es ist so stark simpliziert, dass irgendwie für mich da der Mehrwert verloren geht. Das ist dann nur noch so eine simple Spielmechanik, da geht halt wieder irgendeine Zahl nach oben, so im Hintergrund nebenbei, keine Ahnung, ist mir eigentlich wurscht einfach, ne?
Das finde ich schon sehr lustig, weil das hört sich wirklich sehr nach Wildguard an. Also das ist ja wirklich fast 1:1, wie Wildguard halt auch ist. Und das ist auch was mich enorm stört tatsächlich. Also das heißt enorm stört, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es wirklich so, dass dadurch, dass es so einfach ist, ist es mir egal.
Genau.
Es ist so, wenn ich meine, also gerade die Begleiter, ich habe Avowed jetzt gar nicht gespielt. Ich bin in dieser ganzen Welt gar nicht drin. Aber wenn ich jetzt von Wildguard ausgehe, da ist es echt so, die Begleiter, die haben halt irgendwie, also von den Fähigkeiten her, ist es so, dass ich sehe, ah, okay, ich habe hier wieder irgendwie 2 Fähigkeitspunkte, die ich verteilen muss. Dann gucke ich ja, welche von den 5 Trees, die ich habe, habe ich dann ausgebaut. Ah, die. Ja, dann mache ich die nächste. Und ich lese das nur so halb, ja, was da überhaupt steht.
Ist ja
steht.
Auch egal.
Es ist ja
die
auch, genau,
Companions in Wildguard sind egal. Ja, die machen nichts im
das
Grunde.
Das ist wirklich so, ja.
Vielleicht, wenn du eine Heilfähigkeit hast, die kann dir manchmal noch irgendwie einen Hintern retten.
Heilen
aber
und Gegner ablenken, alles andere ist scheißegal.
Komplett für den Arsch. Und so ein bisschen fühlt sich das in About auch an. Hm. Die sind so reduziert. Weißt du, die Dialoge mit denen sind schön, Partybanter ist schön, die persönlichen Stories von denen sind schön, aber im Spiel spielen die nicht wirklich eine entscheidende Rolle. Mhm. Mit dem beschäftigst du dich nicht wirklich so spielmechanisch.
Ja, und also ich weiß nicht, wie ist es in About auch so? Weil ich hab auch das große Problem, neben dem, dass die spielerisch komplett egal sind. Und das zeigt sich für mich bei Wildguard allein schon an dem System, dass die auch unsterblich sind. Das sind halt einfach so NPCs, die auch noch irgendwo rumwursteln und die ab und zu dir mal einen Trank draufschmeißen oder mal kurz für 10 Sekunden die Gegner ablenken, dass die nicht alle ständig auf dich gehen und du mal ganz kurz dich vielleicht heilen kannst oder mal was weiß ich. Aber ansonsten sind die spielerisch komplett für den Arsch. Von den Storys her sind sie besser gemacht, aber auch das, also ich finde, ja, man redet schon mit denen, die haben ihre eigenen Storys, aber auch die sind
so gerusht, ne?
So reduziert. Also ich frage mich da echt, also meine Frage wäre an die Entwickler, wenn ich es mal machen könnte, wirklich so, okay, ist das die Story, die ihr hattet für die Figuren? Oder ist das das, was ihr...
Was umsetzbar war,
ja,
so ein
genau,
Kompromiss
genau,
so irgendwie,
wo
irgendwer
mal gesagt hat, okay, wir haben die Figur und die hat Eigenschaft A, B und C. Und dann hat man halt kurz aufgeschrieben, so auf ein paar Blättern, so grob, so wird die Story sein. Und dann hat man auch nur diesen groben grobe Ausarbeitung umsetzen können. War es das? Hattet ihr nicht genug Zeit oder ist das wirklich das, was ihr machen wolltet? Weil dann ja, ist es nicht
das
genug.
Das ist die Frage. Und bei About ist es so ein bisschen ähnlich. Weißt du, die haben im Vorfeld ganz viel gesagt, weil da wurde irgendwie zum Beispiel auch kritisch drüber geredet, dass das Spiel irgendwie nur so 40 Stunden lang ist. Für so ein Rollenspiel schon relativ kurz. Aber das ist für mich jetzt eigentlich nie wirklich ein ausschlaggebendes Kriterium. Hm. Die Frage ist, wie gut sind die 40 Stunden? Und im Vorfeld war die Kommunikation immer so ein bisschen so, ja, wir haben das bewusst ein bisschen reduziert. Mit nur 4 Gebieten, die man erkunden kann, mit nur 4 Begleitern, weil wir schauen wollten, dass das wenigstens wirklich gut ist. Mhm. Und dann komme ich eben zu Baldur's Gate 3, weißt du, ja. Wo ich halt irgendwie, wie viel sind es, 10 Companions habe. Und jeder einzelne davon ist so viel interessanter, komplexer und besser als diese 4. Hm. Und da frage ich mich, was läuft da schief? Nicht, dass irgendwie Kai aus About nicht ein super toller Charakter ist, aber selbst bei diesen 4 Companions in About merkt man irgendwie, Kai ist so der eine Hauptbegleiter, der ist irgendwie gut geschrieben, der hat eine gute Nebenstory, der redet die meiste Zeit, der ist sympathisch. Dann kommt so der Zwerg, der hat letztendlich dann auch noch eine ganz nette Story und wird einem sympathisch. Und dann gibt es diese Beseelerin, von der weiß ich schon den Namen nicht mehr. Und die ist irgendwie, die hat auch noch irgendwie, auch ganz nett. Ja. Und dann gibt es diese Yatzli, die als letzte dazu kommt. Und die hat nicht mal mehr eine persönliche Story eigentlich. Mhm. Die ist wirklich nicht, also die fühlt sich absolut nicht fertig an. Und dann denke ich mir, ihr macht da halt ein Spiel, das so viel kleiner ist irgendwie, weißt du? Mhm. Und das ist ja grundsätzlich okay. Aber trotzdem habe ich während des Spielens das Gefühl, ihr seid nicht fertig geworden. Ja. Und ich kämpfe immer gegen die gleichen 3 Gegnertypen. Und die Quests sind zu 90%, geh bitte da hin und töte die 1000 Xaureptiloiden, die sich da eingenistet haben. Oder ich habe meinen Geldbeutel in der Höhle verloren und die Höhle ist voller Spinnen. Und dann sieht man diesen NPC nie wieder, nachdem er ihm seinen Geldbeutel gebracht hat. Mhm. Das ist so das Niveau. Und da denke ich mir, hey, das reicht nicht mehr. Und ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, das hat noch nie gereicht. Ich bin alt genug, dass ich mich daran erinnern kann, ja, dass Spiele früher irgendwie besser waren.
Ich wollte es gerade sagen, das ist aber was früher anders war. Also,
so alt.
Früher war doch alles besser.
Aber es
ich kann mich noch daran erinnern, das ist auch was, wie gesagt, ich habe jetzt das Problem, ich habe About jetzt nicht gespielt, also gar nicht gespielt,
ja, ja
kenne mich gar nicht aus. Und Baldur's Gate, also ich habe das schon bestimmt schon insgesamt 100 Stunden gespielt,
leicht.
Aber immer nur die ersten 20 Stunden und ich bin immer nur bis zum ersten Dorf der Tieflinge bei den Druiden gekommen und nie weiter. Also ich habe praktisch noch nichts gesehen von dem Spiel und ich will eigentlich am besten noch gar nichts wissen. Ich so ab und zu habe ich mal was mitbekommen, aber eigentlich weiß ich nichts über die Story.
Es ist
und
immer ist witzig, so. Weil manchmal vergesse ich das, weil du halt irgendwie 200 Stunden das Spiel gespielt hast. Du hast wahrscheinlich mehr Spielzeit als ich. Ja. Und dann frage ich immer so, ey, warst du im Underdark in den Turm? Und dann sagst du, was ist das Underdark so ungefähr?
Ja.
Oder
ja,
warst du schon am Mountain Pass da bei dem Kloster? Nee, ich war noch nicht mal im ersten, oder im Goblin Camp warst
ich war
du noch
nie
nicht
im
mal.
Goblin Camp.
Und ich denke mir so, what the fuck, aber genau, okay.
Ja, ich bin irgendwann mal sehr weit gelaufen und war dann gerade so bei dieser Hexe, dieser Bockwitch.
Ja,
oder
ja,
wie
ja,
ist.
Die ist,
also ich bin
cool.
Kurz mal da reingestolpert,
cool.
Aber ja. Naja. Aber abgesehen davon, was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, Veilguard ist momentan so das, worauf ich mich beziehe. Und es ist einfach, also es tut mir leid, aber wenn ich das Spiel anmache und das einzige oder das vorherrschende Gefühl, was ich habe, ist, dass mir das Spiel Bock macht, auf Origins nochmal anzuschalten, weil Origins einfach so viel besser geschrieben ist und konsistenter ist in seiner Welt und so viel mehr zu bieten hat, wo die Charaktere auch so viel mehr zu bieten haben, wo einzelne Charaktere nicht nur irgendwo isoliert stehen und mit nichts irgendwie in der Welt sonst so interagieren und so, sondern wo die wirklich eine Rolle haben, wo die Sachen, die die machen, die Welt irgendwie beeinflussen. Mhm. Und andersrum, ne? Und Sachen, die ich mache, beeinflussen dann wieder diese Charaktere und wie die in der Welt handeln und so. Das ist halt einfach nicht gut. Also wenn ich Veilguard anmache und eigentlich die ganze Zeit Bock habe drauf, Origins zu spielen, dann ist das einfach ein schlechtes Spiel.
Das ist halt wirklich so immer ein schlechtes Zeichen, wenn man irgendwas spielt und man denkt sich so, oh, dadurch habe ich jetzt Bock auf was anderes. Mir ging es nämlich genauso. Während ich Veilguard gespielt habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht so, oh, ich habe echt Bock auf Origins und habe es dann tatsächlich angefangen und habe die Origin-Story zumindest von einmal wieder durchgespielt. Und Während ich Avowed gespielt habe, weißt du, und beide Spiele haben mir eigentlich gefallen, aber während ich Avowed gespielt habe, habe ich mir immer so gedacht, ja, Pillars of Eternity 1 und 2, das sind schon gute Spiele. Mhm. Und habe dann durch Pillars of Eternity wieder Bock auf Baldur's Gate bekommen. Das war so der Zyklus, weißt du. Und dann denke ich mir immer so, ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn dein Spiel einfach nur in den Leuten auslöst, dass die eigentlich gerne ein besseres Spiel spielen würden, das ist nicht gut.
Ja, ich habe auch tatsächlich bei Velgard vor allen Dingen das Problem, ich weiß schon, rein faktisch, ich weiß, dass das Spiel von all den Punkten, die es in der Story macht, ich spoilere hier nichts, aber ich weiß, dass das auf den ganzen Vorgängern aufbaut, dass das auf Inquisition aufbaut, dass das vor allem auf Origins aufbaut. Sie haben bestimmt auch irgendwas von Dragon Age 2
bestimmt
drin.
Aber Inquisition schon finde ich am massiv stärksten.
Ja. Also wie gesagt, mir ist das rein objektiv ist mir das klar, dass das alles auf den Sachen aufbaut und dass da Sachen auch drin sind, die in Origins schon angelegt wurden von dem, wo die Story hingeht. Aber mein Gott, fühle ich diese Welt null. Mm. Also ganz ehrlich, für mich sind die Welt, die in Origins aufgemacht wird und die Welt, die jetzt in Velgard existiert, die könnten für mich nicht weiter voneinander entfernt sein. Das ist wirklich krass. Also ich finde, das hat vom Gefühl, ich bin jetzt mal Bauchi-Bauchi-Person,
ja, ja.
Vom Gefühl her hat das absolut gar nichts miteinander zu tun.
Ja.
Das kann nicht das Gleiche sein. Das ist auch so.
Also ich würde sagen, Inquisition und Veilguard spielen im gleichen Universum.
Ja,
aber
eher
das
noch.
Ist nicht mehr das Gleiche, wie Origins war.
Nee.
Mir geht es ein bisschen mit Star Wars, so die Prequel-Trilogie. Darth Vader und Anakin Skywalker haben für mich nichts miteinander zu tun. Das sind getrennte Figuren.
Ja, und das ist halt schon ein Problem, finde ich. Das ist wirklich ein Problem, wenn du als Spielentwickler so ein Spiel machst, was auf anderen aufbaut, und das tut's ja auch von der Story her. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber hier die und die Fraktion, die hat damals das gemacht und deswegen ist heute so. Ja, ich kann euch, mit allem würde ich euch zustimmen, aber trotzdem das fühlt sich nicht nach Origins an. Mhm. Es ist einfach nicht mehr die gleiche Welt. Und das alleine da schon, also für mich ist Velgard so eine Bubblegum-Version, weil Origins, das war noch richtig dreckig, das war noch richtig abgefuckte Scheiße.
Ja, die Reihe ist halt von Dark Fantasy zu High Fantasy
also,
so übermutiert.
So richtig, ja. Und in Origins gab es noch Sklaven, da gab es sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, da gab es, also die Wardens, also die Grey Wardens, das waren auch nicht so die strahlenden Helden oder irgendwas. Nein, das waren eigentlich ziemlich abgefuckte Wichser, die eigentlich echt den Abschaum halt
letztendlich
aufgenommen
war das
haben.
Eine Todesstrafe mit Verzögerung, Warden zu sein.
Und das wurde relativ klar gemacht und so weiter. Und da waren die Dunkle Brut, glaube ich, heißt es auf Deutsch.
Ja.
Das war eine Gefahr halt einfach. Und jetzt ist das so, ich weiß nicht, als wäre das alles irgendwie so zu heiß gewaschen worden, mit roten Klamotten noch drin, und alles ist auf einmal klein und süß und pink und hat Rüschen dran. Also man kann. Und allein schon, dass ich meinen Charakter, dass ich nicht, also mein Hauptcharakter, den ich spiele, dass ich keinen Einfluss darauf habe, den auch vielleicht ein bisschen böser zu spielen. Das gaukelt einem das Spiel.
Mehr.
Ja, nee. Ja, das Spiel will es einem vorgaukeln, aber das stimmt nicht. Du hast keine Möglichkeit, deinen Charakter als Arsch zu spielen. Oder auch nur ein bisschen arschig zu spielen.
Nee, das
gar
geht nicht.
Du kannst nur sagen, du kannst nur super freundlich sein oder freundlich, aber ein bisschen bestimmt.
Ja, genau.
Also mehr gibt's nicht. Das ist einfach, weiß ich nicht, das ist einfach langweilig.
Ja.
Das macht das Spiel einfach langweilig. Aber gut, ich will nicht zu viel über Velgard reden, du willst ja auch noch
ich
über die anderen
Spiele. Ich habe mir bei Avowed, habe ich mir, um das positiv auch hervorzuheben, gedacht, wie schön das ist, zur Abwechslung mal quasi ein Spiel zu spielen, das auf einem Universum, das schon bekannt ist, aufbaut, das Respekt vorm Source Material hat und das schön in die Welt passt und die sich so ein bisschen weiter überlegt und die so ein bisschen sich Gedanken macht, ne, mit den Regeln dieser Welt, was könnten da für interessante Konflikte, für interessante, wie kann man das interessant weiterspinnen? Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Bei zum Beispiel Bethesda zum Beispiel mit Fallout 4, mit Fallout 76, weißt du, die denken in Franchise. Wenn die ein neues Fallout-Spiel machen, denken die, was braucht diese Franchise, damit es quasi erkannt wird? Und dann müssen irgendwie Supermutanten rein, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Da müssen irgendwie die Stählerne Bruderschaft rein, und da macht man so einen geschlossenen kleinen Kosmos, und und dann hat man all die Elemente, die man für so ein Fallout-Spiel braucht, und dann wird da einfach irgendwas ganz anderes erzählt und fertig, interessiert niemanden, was außenrum passiert. Und der WoW fügt sich da wirklich schön in die Welt ein, greift Aspekte aus, die kennt man aus der Vergangenheit, aus Pillars of Eternity, spinnt die ein bisschen weiter. Na, da gibt es wirklich auch 90% der Nebenquests komplett für den Arsch, aber so eine Handvoll sind eben schön und passen schön in die Welt und stellen interessante Fragen. Na, da geht es ja ganz viel um Seelen und Wiedergeburt in der WoW, im Kosmos von Pillars of Eternity, ein ganz zentraler Punkt. Und da wird zum Beispiel so das Konzept weitergesponnen, was ist, wenn so eine Seele nicht ganz bei einem ankommt, wenn die gespalten wird. Und dann gibt es irgendwie zwei Personen, die haben nur eine halbe Seele. Und dann in dieser speziellen Quest hat dann quasi diese zweite Seele ausgerechnet einen Xaurib bekommen. So ein reptilienartiger Humanoid, die als sehr wilde und gefährliche Wesen wahrgenommen werden. Und die andere Seele ist eine Elfin oder eine Menschin, ich weiß es nicht mehr. Und das ist dann schon irgendwie spannend. Das sind so interessante Aspekte, die da aufgegriffen werden. Und das fand ich sehr schön, zur Abwechslung mal wieder ein Spiel zu spielen, das seine eigene Lore und seine eigene Welt ernst nimmt.
Aber ist es dann so, würdest du sagen, also kann man schon sagen, About, das ist schon, also das fühlt sich an wie ein Teil der Pillars of Eternity Welt.
Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Okay.
Man hat so im ersten Moment, hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass das einen ähnlichen Verlauf wie Dragon Age nimmt, weil der erste Teil von Pillars of Eternity war auch sehr düster. Das war so Dark Fantasy, so dunkles Mittelalter, alles ist sehr grau, sehr schlimm. Der zweite Teil war dann eben so eher so ein bisschen Fluch der Karibik schon, weil das spielt halt einfach woanders. Und das macht aber das Spiel gut. Das Spiel, also die drei Spiele, würde ich sagen, schaffen es eben sehr gut, ein Gefühl für diese große Welt zu geben. Und im ersten Teil spielt man in einem sehr kleinen Areal. Das sind im Grunde zwei, also kommt man überhaupt in die andere Nation? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es ist auf jeden Fall ein Bereich, der war mal eine Kolonie von einer großen Kolonialmacht, hat sich aber von ja losgesagt, und da herrscht gerade eine Plage, und das ist eigentlich gerade richtig scheiße da. Das ist einfach, das macht keinen Spaß da. Das ist einfach gerade auch eine Krise, in die man da reinkommt. Und im zweiten Teil segelt man mit seinem Piratenschiff halt durchs Todesfeuer-Archipel. Ist halt ein ganz anderes Gebiet, hat ganz andere Probleme, ganz andere Klimazone. Das passt, das fühlt sich nicht irgendwie an, ne? Das fühlt sich nicht falsch an. Das ist nicht so, dass die Welt plötzlich sich innerhalb von kurzer Zeit komplett verändert hat. Man ist einfach nur in einem anderen Teil der Welt und das funktioniert. Mhm. Und Avowed sieht sehr bunt und farbenfroh aus, und das ist erstmal ein Kontrast zu Pillars of Eternity 1 so gefühlt, aber wenn man es dann spielt, merkt man, das ist schon voll okay, weil wenn man Pillars of Eternity 1 und 2 aufmerksam spielt, man kriegt Informationen über die Living Lands, das Land der Lebenden, in dem Avowed spielt, und das passt alles perfekt. Das ist eine Insel, ein Kontinent, der ist dafür bekannt, dass da super viel Wildnis ist, dass da super viele Pflanzen wachsen, super viele interessante Lebewesen vorkommen und so weiter und so fort. Das wird schon als so sehr, sehr diverses Ökosystem mit verschiedenen Klimazonen und sowas dargestellt. Und deswegen funktioniert das dann auch, weil man eben nicht plötzlich in einer anderen Welt ist, sondern eben wirklich ja, schön hat, reinpasst.
Es hat dann wahrscheinlich nicht das Problem wie bei Dragon Age. Man erfährt ja auch in Origins und im zweiten Teil und auch in Inquisition darüber, wie es in Tevinter wohl aussieht. Und jetzt sind wir im vierten Teil in Tevinter, und das hat aber mit dem, was man da erfährt, eigentlich gar nicht mehr so wirklich.
So, in Pillars of Eternity 1 und 2 wird aufgebaut, dass Beseelung eine sehr, sehr umstrittene Wissenschaft ist, weil es da eben auch gezielt sehr viel Propaganda dagegen gibt, um das schlecht zu machen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das Äquivalent zur Dragon Age Welt wäre jetzt, wenn in der WoW Beseelung plötzlich total unproblematisch und toll und schön wäre.
Ja, das ist halt sowas, da gibt es so Probleme mit, aber mein Gott, jeder darf machen, was er will, so in die Richtung. Ja,
das macht Avowed sehr viel besser. Mhm. Aber gut, ja, egal. Auf jeden Fall, weißt du, Avowed, über Dragon Age haben wir jetzt viel geredet, bei Avowed gibt es eben auch sehr viele Probleme. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein kleineres Spiel, da wurde gesagt, deswegen wollen wir mehr Fokus auf Details setzen, aber es hat so viele Probleme. Schon allein der Ansatz dieser offenen, erkundbaren Welten. Ne? Es gibt ja 4 relativ große Maps, die man frei erkunden kann, und die gehen so ein bisschen den Zelda Breath of the Wild Weg, würde ich sagen. Mhm. Die wollen so ein bisschen so alles erkundbar machen und man kann auf jeden Berg klettern, bla bla bla. Aber die, da geht schon damit los, dass die Map nicht gut designt ist für diesen Ansatz, weil man kann sehr viel rumklettern an, in sehr vielen Bereichen, ne? Einfach so irgendwo Steintreppen hochspringen, sehr viel Plattforming auch und so. Aber es ist oft nicht klar ersichtbar, ob ich da jetzt wirklich gerade hin soll, ob das gewollt ist oder nicht. Und ich bin so oft irgendwo stecken geblieben oder irgendwo komisch hingeglitscht, wo ich nicht hin sollte, obwohl es eigentlich so aussieht, als könnte man da hochklettern. Ja. Aber dann gibt es doch wieder eine unsichtbare Wand. Und da geht es schon damit los, dass einfach die Welt für das Konzept, das die sich gewählt haben, nicht gut designt ist einfach. Und na, und das zieht sich so ein bisschen durch. Es ist alles einfach irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert. Und dann spielt man eben im Kontrast dazu Baldur's Gate, wo einfach alles so großartig passt, weißt du? Wo einfach so viel Qualität in so vielen Aspekten ist, wo ich bei den vorherigen beiden Spielen immer so ein Auge zudrücken musste und immer so ein bisschen gesagt habe, so, ja, aber allgemein ist es ja schon gut, so, ne, aber ja, ist bei Baldur's Gate einfach, passt halt einfach so vieles. Mhm. Natürlich hat Baldur's Gate auch seine Problemchen, das ist eh ganz klar, aber die kann man halt in dem Fall wirklich einfach verzeihen, weil es einfach so gut in so vielen Aspekten ist. Und da frage ich mich halt wirklich, wo ist da, was ist da los, dass irgendwie so Studios, die bei riesigen Publishern sitzen, die eigentlich unendlich viel Geld zur Verfügung haben müssten für ihre Projekte, dass die das nicht mehr zustande kriegen, einfach nur ein solides, oder doch, vielleicht haben sie ein ordentliches, solides Spiel abgeliefert, aber kein gutes, kein wirklich gutes.
Ja, ich frage mich auch, also ich frage mich wirklich, woran das liegt, ist jetzt falsch, aber ich finde es erstaunlich, wie ein, glaube ich, doch vorgespielt wird in ganz, ganz vielen Spielen, dass, also bei Rollenspielen jetzt, dass sie so frei werden, dass man alles machen kann, dass man die Story so gestalten kann, wie man selbst will, Spiele so, wie du willst. Und ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Man wird, also man hat nicht viel Auswahlmöglichkeiten in solchen Spielen. Und das zeigt sich umso deutlicher, je mehr man merkt, wie viele Möglichkeiten man im Baldur's Gate hat. Also ich habe hab gestern oder so ganz zufällig, weiß auch nicht, wurde mir mal wieder in die Timeline gespielt, so als wenn unsere Handys uns belauschen und unsere Gedanken lesen. Naja, oh Gott, nein, hören wir damit auf. Es gibt zu viele Schwurbler auf der Welt. Wollen wir nicht, dass auch noch irgendwie, auch wenn es lustig ist, irgendwie promoten.
Ja, aber das sind nicht unsere Handys, das sind die Tauben.
Die Tauben sind es mit ihren Chips.
Die Tauben, die jetzt abhören, ja. Für die, in Wirklichkeit für die, was ist es, eine GmbH, für die Deutschland GmbH spionieren.
Deutschland GmbH, ja. Ich sehe auch immer so, vielleicht sind die Katzen auch schon infiziert. Die gucken manchmal so. Naja, egal. Jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich nicht. Das wird einen umso mehr klar, je weiter man sieht, was eben im Baldur's Gate alles beachtet wurde. Ich habe gestern erst wieder eine Cutscene zufällig gesehen. Es gibt eine Cutscene, die extra dafür geschrieben wird, falls man als Hauptcharakter mit Astarion Sex hat, bevor man rausfindet, dass er ein Vampir ist.
Ja.
Da, also für diesen einen Fall, der eigentlich, also man findet sehr schnell raus eigentlich, dass Astarion ein Vampir ist.
Da muss
ist.
Man schon die Romance mit ihm speedrunnen, damit man
ja,
das schafft.
Ja, da muss man wirklich ordentlich speedrunnen. Das ist schon, also Respekt, dass man überhaupt zu diesem Punkt schon gelangen kann, bevor man das rausfindet. Aber das haben sie bedacht. Die haben extra eine Cutscene dafür gemacht. Sie haben extra Dialoge dafür geschrieben. Ich rede nicht nur von einem Satz, sondern ich rede von einem ganzen Dialog, den sie genau dafür geschrieben haben, dass das halt eben passiert. Weil das möglich ist, weil Spielerinnen das machen können, wenn sie wollen.
Es gibt ja sogar extra Dialoge dafür, wenn du zum Beispiel dich an Astarion anschleichst, bevor du ihn zum ersten Mal triffst und dann umbringst mit einem Schlag. Weißt du, sowas super Spezifisches.
Ja.
Und dann erweckst du ihn wieder und dann sagst du so, oh mein Gott, hast du gesehen, wer mich da niedergeschlagen hat? Was ist gerade passiert?
Ja.
Und das, weißt du, das wird alles berücksichtigt.
Ja.
Und eben, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Entwicklung im AAA-Bereich, die tatsächlich mit Mass Effect populär geworden ist.
Mhm.
Weil Mass Effect war ja auch schon ein Spiel, das hat einem tatsächlich sehr viel Freiheit vorgegaukelt. Aber wenn man sich dann tatsächlich mal die Dialogbäume anguckt, dann ist es immer wieder so ein Aufspalten und wieder zusammenführen. Also letztendlich landet man immer am gleichen Ergebnis. Und das zeigt sich ja dann auch im dritten Teil der Trilogie, der viel damit geworben hat, dass jetzt alle Entscheidungen Entscheidungen Einfluss haben werden. Und in Wirklichkeit kann man sich am Schluss eins von drei Enden aussuchen.
ja, genau.
Und alles andere ist scheißegal.
Ja, genau. Und alles andere, was soll's.
Genau. Aber dieses Vorgaukeln, weißt du, das hat sich irgendwie so etabliert und wurde auch akzeptiert, habe ich das Gefühl, dass es in Rollenspielen gar nicht wirklich Freiheit geben muss. Es muss nur die Illusion von Freiheit geben. Und das reicht eigentlich schon. Und ich glaube, das wurde so ein bisschen normal. Und tatsächlich ist Baldur's Gate, was das angeht, ich meine, weißt du, ich will nicht sagen, dass Baldur's Gate genauso ist, wie alte Spiele waren. Weil Baldur's Gate ist schon einfach wirklich auf einem ganz hohen Niveau in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Nicht alle alten Rollenspiele waren jetzt so gut, wie Baldur's Gate 3
also,
jetzt ist.
Also sie sind zumindest, wenn man heutzutage drauf guckt, auch nicht mehr so spielbar.
Nee, genau, also absolut. Ich will das überhaupt nicht jetzt
Hölle,
hier.
Teilweise.
Ich will das jetzt gar nicht hier großartig romantisieren.
Ja.
Aber diese Idee von Freiheit und dass es immer für alle super viel Lösungsansätze gibt und dass alles so ein bisschen sandboxiger ist und man kann sich einfach austoben und dann schaut mal, was passiert, und wenn du irgendeinen wichtigen Quest-NPC umbringst, dann wirst du schon vielleicht irgendwie weiterfinden oder auch nicht, ne? Scheißegal, ist halt dein Spiel. Davon ist man irgendwie weggekommen. Und es gibt da so viele Entwicklungen und das ist eine davon. Und die Casualisierung, die wir schon genannt haben, ne, diese Vereinfachung. So viele Aspekte, die über die Jahre hinweg irgendwie dieses ganze Genre irgendwie auf falsche Wege irgendwie geführt haben.
Ja, und verwässert haben.
Ja, und ich habe das Gefühl, was Baldur's Gate tatsächlich macht, abgesehen davon, dass es das sehr gut macht, ist, dass es einfach nur alte Tugenden wieder aufleben lässt. Dass es einfach sagt so, also wir machen das jetzt so, wie es vor 20 Jahren war. Nur halt eben modernisiert.
Hm.
Und dann sagen alle so, ach guck mal, das war ja eigentlich sehr viel besser. So ein bisschen habe ich das Gefühl.
Ja, also da sind halt ganz viele Sachen drin, die sich andere Rollenspieler einfach gar nicht trauen. Also da, für mich jetzt momentan, wie gesagt, mit Veilguard, also explizit mit Veilguard, so ganz offensichtlich ist zum Beispiel, dass ich sag jetzt einfach mal, ganz viele Rollenspiele es eigentlich gar nicht wollen, dass du sehr viel anders spielst, als es vorgesehen ist. Und ich meine, es gibt ja Studien dazu, in den meisten Rollenspielen, wo es möglich ist, dass du gut oder böse spielst, sage ich jetzt mal, also jetzt als plakative Extreme, da ist es so, dass irgendwie 90% spielen beim ersten Run gut.
Ja,
weil gut halt auch immer noch was ist, was man erstens aus sich heraus vielleicht möchte. Man möchte halt einfach kein Arschloch sein.
Ja.
Und weil das tatsächlich in der Spielmechanik oft so ist, dass wenn du den guten Weg wählst, dass du dann mehr von der Story mitkriegst, dass du mehr Loot kriegst, dass dir Sachen einfach einfacher gemacht werden, als wenn du den Bösen spielst, weil wenn du ein Böse spielst, oft das bedeutet, dass du einfach gegen alle kämpfen musst, was halt auch manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend sein kann. Aber das gibt's ja heutzutage, würde ich sagen, fast nicht mehr. Es gibt, und wie gesagt, Veilguard ist für mich da so ein Paradebeispiel. Es gibt keinen bösen Weg. Du kannst deine Figur nicht böse spielen. Es geht einfach nicht. Du kannst nur nett oder nicht ganz so nett sein. Und bei, wenn ich mir Baldur's Gate angucke, du kannst so ein dummes Arschloch spielen in Baldur's Gate.
Ja,
du kannst
nicht nur das.
Richtig Faschist spielen im
Ja,
Prinzip.
Aber nicht nur das. Das richtig Geile ist, ja, das mache ich nämlich gerade. In Baldur's Gate 3 gibt es ja quasi im Charaktereditor am Anfang, kannst du dir halt komplett frei deine eigene Figur bauen, ne? Mit super vielen Rassen, Klassen, Spezialisierungen, alles Mögliche. Super komplex, super cool. Aber es gibt eben auch die Origins-Charaktere und du kannst dann quasi eine Figur wählen und dann ganz speziell die Story dieser Figur spielen, was ja schon mal sehr cool ist. Und 6 dieser Origin-Charaktere sind quasi die Companions, die ersten 6, die man im Spiel findet. Und die kannst du quasi dann auch spielen. Dann triffst du die logischerweise nicht mehr als Companion und erlebst dann die Geschichte aus deren Perspektive mit Fokus auf deren persönliche Story, was ja schon mal ein unglaublich geiles System ist.
Ja, und wirklich mit krassem Fokus drauf.
Ja, richtig.
Man erfährt also, richtig
genau,
viel.
Genau, weil man erfährt schon, auch wenn man die als Companions dabei hat, die Geschichte von denen und ist bei wichtigen Eckpfeilern der Story dabei. Aber du weißt halt zum Beispiel, wenn du die nicht selber spielst, nicht, was die so träumen oder was die nachts für Begegnungen
oder
haben,
was
während
die
du schläfst. Oder was die denken, genau.
Ja.
Das ist halt schon sehr, sehr cool. Aber es gibt eben noch die 7. Origin-Figur, die man nicht als Companion trifft, die man wirklich nur spielen kann, wenn man sie als Hauptfigur wählt. Und das ist der Dark Urge. Das dunkle Verlangen. Und Dark Urge ist wirklich ein sehr interessanter Charakter, weil der ist so ein bisschen Dexter aus der Serie, wenn man das kennt. Der hat quasi ständig das Verlangen in sich, ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge zu tun. Ganz schreckliche Dinge. Wenn der irgendwelche Leichen sieht, dann fühlt er sich irgendwie so aroused so ein bisschen. Oh Gott, und er will Tiere quälen und Eingeweide ausweiden und sowas. Und man hat immer wieder diese innere Erzählerstimme, was man gerade denkt und was man gerade machen würde. Und hat dann auch immer so Dark Urge-Dialogoptionen, die ganz, ganz furchtbar sind. Nicht nur Dialogoptionen, sondern auch Handlungen, die ganz furchtbar sind. Und Geile ist, dass du nicht immer Kontrolle drüber hast, weil gerade am Anfang ist diese Urge manchmal so stark, dass dein Charakter einfach agiert und du kannst nichts dagegen tun. Mhm. Es gibt eine Szene ganz am Anfang, da rekrutiert man gerade Gale quasi, der ist ja in so einem magischen Portal drin und der ragt seine Hand raus und dann zieht man ihn raus. Wenn du Dark Urge spielst, dann hast du die Dialogoption, dass du dir vorstellst, wie du die Hand abhackst und wie sie zu Boden fällt und überall Blut und wie die Leute reagieren. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man so einen Fokus auf deinem Gesicht, wie du die Augen schließt und du stellst dir das vor und dann sagt die Erzählerstimme so, ja, aber dann kommst du wieder zu dir und dir wird klar, das war überhaupt keine Fantasie, das ist Realität. Und dann liegt wirklich der abgetrennte Arm auf dem Boden und du kriegst den Companion nicht mehr, weil du hast den gerade umgebracht.
Und zwar einen fucking Hauptcompanion für ein Spiel, wo es auch sehr viel, wo man wirklich sehr viel Companion-basierte Story-Quests hat.
Ein großer Teil der Story ist weg.
Wo man unglaublich viele Dialoge hat mit den ganzen Companions und man hat den halt einfach nicht. Und das finde ich großartig, und dass das geht.
Ohne irgendwas zu spoilen, gibt es dann in einer Nacht eine Sache, über die hat man keine Kontrolle. Man kommt dann, man legt sich zum Schlafen hin, kommt zu sich und es ist was total Krasses passiert. Wirklich total krass. Und ich dachte mir wirklich so, holy shit, das gibt's ja überhaupt nicht. Das kann doch nicht sein. Aber das Spiel macht das einfach. Und dann kommt noch dazu, nicht nur, dass Dark Urge diese Optionen hat, wirklich böse zu spielen, sondern dann kommt sehr schnell ein Belohnungssystem. Und das Spiel sagt, das Spiel gibt dir quasi wirklich, wirklich, wirklich schlimme Aufgaben und sagt dir, mach das. Und dann kriegst du was sehr, sehr Cooles.
Und kriegst du dann auch was sehr, sehr
Cooles. Man kriegt sehr coole Sachen,
Und das ist halt so cool. Das haben, glaube ich,
also die wissen ganz genau, weil die kennen ja natürlich auch die Auswertungen. Die wissen ganz genau, dass die meisten Leute gut spielen. Ja. Und wenn man mal böse spielt, dann beim zweiten, dritten, vierten Durchlauf und so richtig durchziehen, will man es dann eigentlich auch nicht. Ja. Und deswegen sagen die, ja gut, aber bei uns gibt es wirklich geile Belohnung, wenn du wirklich böse bist. Insofern ist das schon ziemlich cool.
Ja und das meine ich jetzt, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Das ist was ich einfach ganz, ganz viele Spiele. Ich würde gar nicht sagen,
nicht
trauen.
Würde ich sagen.
Ich würde gar nicht mal sagen, dass es so viel mit, dass sie sich nicht trauen zu tun haben, aber sie sagen einfach, es rechnet sich nicht. Ja, das ist halt die Aussage. Es rechnet sich nicht.
Also ich glaube, das ist wirklich wahr, so große Firmen, ne, ich weiß nicht, Marketing stimmt nicht, aber so Analytik.
Ja, Firmen, die erstmal an Analytics rübergehen lassen und dann sagen, okay, da war es das raus.
Die sagen dann so, nee, guck mal, hier für den ganzen bösen Zweig brauchen wir so und so viele Stunden Entwicklungszeit, kostet uns so und so viel Geld Arbeitskosten und dann sehen das nur 5% der gesamten Spielerschaft,
das machen wir Verlust. Ja,
genau, das lohnt sich nicht. Ja. So funktioniert es dann und dadurch werden Spieler aktiv schlechter natürlich. Ja. Weil auch bei Mass Effect, ich habe bei Mass Effect 1 immer nur den guten Shepard gespielt oder die gute, aber ich wusste, es gäbe diese bösen Optionen, ne?
Ja. Ja, und das ist das Gute. Die sind ja nicht so krass böse. Nee. Ist ja, aber ja, da ging es zumindest noch. Wie gesagt, und heutzutage, also Gott, das hört sich wieder schlimmer an, aber, aber in vielen Spielen, die mir jetzt gerade aktuell so in den Sinn kommen, geht es einfach nicht. Es geht nicht, dass du das machst. Du musst eigentlich einen, und das finde ich halt dann wieder das Schwierige, weil, weißt du, die Illusion soll dir vermittelt werden, dass du frei in deinen Entscheidungen wärst. Und deswegen hast du einen Charakter, der möglichst, also das ist ja immer dieses Prinzip, dein Hauptcharakter soll möglichst glatt und ohne irgendwas sein, dass du dich da rein projizieren kannst. So läuft es ja, oder so wird es ja gesagt bei vielen Spielern. Ich mache das meistens nicht so, aber ganz viele Spieler spielen ja sich selbst. Und deswegen muss der Hauptcharakter, den man spielt, möglichst keinerlei Eigenschaften haben oder keine eigenen Meinungen zu irgendwas haben, damit man sagen kann, ja, das bin ich praktisch. Und das auf der einen Seite hat man, und dann hat man aber auf der anderen Seite eben dieses, dass einem die Kontrolle doch genommen wird, dass man eben doch nicht so spielen kann, wie man will, sondern dass gesagt wird, naja, wir spielen hier gut in 5 Varianten. Und das macht, also diese Kombination von...
5 Varianten ist schon nett, in Wirklichkeit läuft immer auf die gleiche Variante hinaus.
Ja, ich meine, einmal sagt man Danke und beim anderen sagt man herzlichen Dank.
Ja, so genau.
Und diese Kombination von, man kann eigentlich nur den einen Weg spielen, aber die Hauptfigur ist gleichzeitig aalglatt und hat nichts Eigenes, macht es aktiv noch schlechter.
Ja.
Weil da hast du halt wirklich, dein Hauptcharakter ist einfach boring as fuck.
Ja.
Muss man halt wirklich sagen.
Da muss ich WoW so ein bisschen in Schutz nehmen, weil da spielt man ja quasi eine Gesandte, also ich habe eine Gesandte gespielt, von so dem großen Kaiserreich, das ganz viel irgendwie hier, wie nennt man es, Kolonialmacht ist auch. Und man wird da quasi in diese neue Welt geschickt, um die schon auch so ein bisschen, na eigentlich man selber hat eine andere Aufgabe, man soll quasi so das wilde Land zähmen, weil da jetzt gerade eine Seuche unterwegs und das ist alles nicht so cool, da soll man sich drum kümmern, aber es sind andere Leute von deinem Kaiserreich da, die schon auch eher dafür da sind, ob diplomatisch oder militärisch das Land auf eine Übernahme vorzubereiten, so ein bisschen, ne? Mhm. Und du kannst dann entweder so ein bisschen, ja ich bin schon eher dafür, dass die Welt hier frei bleibt und ihr eigenes Zeug macht, oder schon sehr Kaiserreich treu spielen. Die Option gibt's und das ist sehr cool gemacht, finde ich auch. Und das zieht sich bis zum Ende. Also am Schluss gibt's da wirklich auch sehr starke Einflussnahme drüber, wie es mit den Landen weitergeht, mit den Living Lands. Das ist eigentlich wirklich cool. Die machen das schon auch sehr gut. Aber, weißt du, About hat da einen ganz anderen Ansatz. Das kann man wirklich auch schwer in dem Aspekt vergleichen, weil jetzt zum Beispiel die Dungeons & Dragons Welt, die ist halt, und würde ich sagen, das ist auch mit Wildgard das gleiche. Baldur's Gate 3 und Wildgard haben ein sehr klares Gut-Böse-System. Hm. Es gibt halt einfach wirklich böse Mächte, böse Götter, der Gott des Mordes, der Gott des Todes, ne?
Ja, es ist nicht so wie bei
das
Witcher,
ist ganz
wo eigentlich
klar
alles
weiß. In Witcher ist alles scheiße.
Ja.
In Dungeons & Dragons, in Baldur's Gate 3 gibt es schon ganz klar gut, ganz klar böse und du entscheidest dich sehr eindeutig für einen guten oder einen bösen Weg. Mhm. Aber WoW muss man da ein bisschen rausnehmen, weil wie es Obsidian gerne macht, gibt es da eher so Graustufen und es gibt kein klares Gut und kein klares Böse und alles ist ein bisschen kritisch zu bewerten und man hat eher so ein bisschen so Präferenzen und
ja, im Prinzip
kann
also
sagen,
wie Witcher
okay, das geht
würde,
jetzt
ja.
wirklich zu weit oder das ist vielleicht doch notwendig und oft muss man sich entscheiden zwischen zwei echt nicht coolen Optionen, aber man sieht schon ein, weißt du, es ist nicht wie bei Andromeda, weil Mass Effect Andromeda ist so falsche Dilemma erzeugt, dass du dich zwischen irgendwie drei schweren Sachen entscheiden musst, aber in Wirklichkeit gäbe es halt eine ganz logische vierte, fünfte und sechste Option, die steht dir nur nicht zur Verfügung.
Ja.
About macht das schon sinnvoll, dass man sagt, okay, entweder machen wir jetzt hier die kurzfristige Lösung, die wird zwar vielleicht nicht lange halten, aber dafür ist sie vielleicht ein bisschen schonender, oder die langfristige, die hat vielleicht jetzt am Anfang echt schlimme Konsequenzen, aber könnte langfristig cool sein. Sowas ist es dann eher.
Du hast die Regel gebrochen, dass wir hier nicht über Andromeda reden, bitte.
Ich habe gesagt, dass ich öfter mal in andere Rollenspiele reintauchen werde.
Ja,
genau. Deswegen WoW da ein bisschen rausgenommen, weil die machen das schon auch gut in ihrem. Die wollen halt wirklich eher ein realistisches, sehr politisches Spiel machen. Weißt du, da geht es ganz viel um politische Konflikte und Machteinwirkung
halt
und so weiter.
Man muss ja auch bedenken, dass Dragon Age und Baldur's Gate halt eben auch in der Fantasy-Welt spielen, wo es halt ganz klar böse und gute Fraktionen gibt und böse und gute Götter gibt und so weiter. Also von daher macht es schon Sinn, dass es da diese ganz klare Trennung gibt. Und bei Spielen, die eher auf was Realistisches gehen wollen, also auf eine realistischere Welt, so wie Witcher beispielsweise oder anscheinend auch eben Pillars of Eternity, da hast du halt in der Regel nicht den Bösen und den Guten, sondern du hast halt Interessen, die unterschiedlich sind.
Ja, auf jeden Fall ist so eine Quintessenz, auf die ich heute noch hinaus will oder jetzt hinaus will. Verzeihung, ist so ein bisschen, dass eben diese über die Jahre hinweg so eine Vereinfachung und Verharmlosung von großen RPGs, Spielen allgemein würde ich sagen, aber vor allem auch großen RPGs stattgefunden hat. Da über eine Sache haben wir jetzt gar nicht geredet, das ist nämlich so ein Fokus auf einfach Grafik, einfach die Optik. Einfach die Aspekte, die sich vermarkten lassen, weißt du? Da wird dann über eben die Grafik, wie sieht's aus, geredet. Da wird gesagt, ja, unsere Map ist 25 Mal so groß wie die Oberfläche des Jupiters. Und weißt du, so diese Superlativen, die keine Aussagekraft über irgendwas haben. Da kommen irgendwelche Studios und sagen, unser Spiel hat die größte Map aller Zeiten und 600 Stunden Spiel. Und dann denke ich mir, ja, ich laufe 600 Stunden lang durch immer wieder die 5 gleichen zufällig generierten Gebiete und mache 3 verschiedene Questarten, weißt du, die so generiert werden.
Das ist
kein Wert.
Ja, das ist das Problem, dass du halt als Mensch vor allem mit Kennzahlen arbeiten kannst.
Genau, genau.
Du kannst halt einfach nicht in hypothetischen Sachen sprechen. Du brauchst als Mensch Kennzahlen, um vergleichen zu können, weil sonst kann man es nicht vergleichen.
Ja.
Und deswegen werden dann halt immer irgendwelche Zahlen.
Die Screenshots müssen gut aussehen, die Videos müssen gut aussehen und die Zahlen müssen beeindruckend sein. 12 Teraflops. Keiner weiß, was das bedeutet. Klingt voll gut.
Ja, genau.
Schreiben wir auf unsere Konsole. Schwierig. So ein bisschen, ne? Und dieser Fokus auf Vermarktbarkeit und dieses Misstrauen an den Massenmarkt, dass man sagt, oh, wir dürfen die aber nicht überfordern, machen wir das System nicht so kompliziert, lass mal die Begleiter lieber so ein bisschen sich selbst managen, ne? Machen wir alles ein bisschen einfacher, ganz einfache Progressionsmechaniken und so weiter. Die Story auch ganz simpel, das soll nicht zu philosophisch werden.
Also, man sagt halt so, ja, okay, also es muss auch der spielen können, der sich mit dem Inventar nicht beschäftigen will. Deswegen gibt es die automatisch ausrüsten Taste.
Und alles ist optional sowieso.
Ne?
Und diese Entwicklung hat, glaube ich, einfach dazu geführt, dass Spiele über die Jahrzehnte jetzt hinweg einfach scheiße geworden sind, weil die nicht mehr wissen, was sie eigentlich sein wollen, weil alles muss irgendwie so weichgespült sein. Man will bloß niemanden irgendwie offenden oder irgendwas, weißt du? Keine Ecken, keine Kanten, möglichst irgendwie alles schön weichgewaschen und wohlfühlen und da, aber weißt du, so kann man keine spannenden Geschichten erzählen, wenn es keine Konflikte mehr geben darf, so richtig, oder kein Raum mehr für irgendwie ernsthafte Themen einfach.
Ja, und
weil alles grade, will dann so unpolitisch sein.
Gerade wo du so ernsthafte Themen ansprichst, da finde ich, das eine Sache, die ich da sogar, also auf den ersten Blick sieht die nicht so aus, aber was ich da sogar rein sortieren würde. Es gibt ja die eine Begleiterin in Velgard, die Tash.
Mhm.
Und Tash stellt sich im Laufe der Story heraus, ist ein non-binärer Charakter.
Ja.
Also die wird gesehen von allen drumherum als weiblich. Sie selber fühlt sich aber nicht als weiblich und auch nicht als männlich. Und dann kommt so ein bisschen, dann hat sie so Gespräche mit anderen Figuren, die dann alle sagen, ja, das ist alles normal, fühlt sich normal. Hier, red mit meinen Freunden, die kennen sich da aus. Und relativ schnell kommt sie zu der Erkenntnis, sie ist non-binär und dann sagt sie das halt eben auch. Und das ist eigentlich ein Thema, wo man sagen würde, oh, dass die sich trauen, das anzufassen, weil es ja momentan in der Welt, wenn man sich so anguckt, was so gerade in der Welt los ist, ein Thema ist, was warum auch immer umstritten ist, wo es Fraktionen gibt, die sagen, naja, sowas gibt es nicht oder irgendwie so. Also wo einfach Potenzial dafür da ist, dass da Kontroversen drum gibt, so dumm sie auch sein mögen.
Ja.
Ne? Und das ist ein Thema, wo ich mir denke, ganz ehrlich, wenn das damals, also ich bin schon wieder, wenn das damals so, aber wenn ich mir vorstelle, in Dragon Age Origins hätte es schon diesen Stand gegeben, so wie er heute ist, die hätten dieses Thema sehr viel kontroverser angefasst. Da wäre nämlich nicht so ein Charakter da gewesen, der dann irgendwann so ganz nett herausfindet, dass der non-binär ist und dann haben zwar irgendwie alle sagen so, ich verstehe das nicht, aber niemand sagt so, du bist Abschaum oder so. Die sagen ja alle nur, ich verstehe das nicht, auch die Mutter und so weiter, wo es einfach nur ein Nichtverständnis ist und keine Abwertung in dem Sinne. Ich glaube, wenn das in Origins so ein Charakter gegeben wäre, gegeben hätte, da wären ganz schlimme Dinge mit dem Charakter passiert. Ja, die hätten sich das getraut.
Zumindest wer hätte, genau, das ist ja Potenzial für eine super interessante Geschichte und für einen super interessanten und spannenden Konflikt und so weiter.
Und auch für sehr, nicht so based, ich weiß nicht, was das Gegenteil, also für sehr engstirnige.
Schmutzmeinungen.
Für Schmutzmeinungen.
Ja, natürlich.
da hätte man so gut Schmutzmeinungen drum bauen
Die man natürlich
können.
Auch abbilden kann und dann in den Kontext einbauen und so weiter, natürlich.
Ja, das wäre genauso scheiße gewesen, aber damals hätte man das gemacht, glaube ich. Und da hätte man das ganz anders und da wäre man nicht so auf Eggshells, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich finde es gut, dass so eine Story drin ist. Ich finde, teilweise implementieren sie das wahrscheinlich auch gut. Ich meine, ich bin jetzt nicht betroffen, deswegen kann man es natürlich immer
das
nur
können wir natürlich so nicht bewerten.
Beurteilen.
Aber ich hatte auch das Gefühl, das wird so schnell abgehandelt, so gerusht und dann sind alle so, ach so, okay, ja, dann ist das jetzt so, let's go.
Und es ist trotzdem so ein, man wird immer so ein bisschen, man läuft so ein bisschen wie auf Eierschalen so um das Thema rum, man will es irgendwie behandeln, aber irgendwie dann will man doch, das ist echt problematisch, finde ich. Ja, wie das dargestellt wird, ist...
Also, ich bin immer der Meinung, Repräsentation ist grundsätzlich gut. Ganz egal, warum und so weiter.
Ich meine es eher im Sinne von, es ist problematisch, weil es hätte so viel
Potenzial ist
gehabt.
Nicht genutzt. Da hätte man viel besser und viel mehr machen können. Ja. Aber grundsätzlich bin ich da immer so, das ist schon, weißt du, okay, passt schon. Macht, zeigt, dass es das gibt, ist voll in Ordnung.
Nee, das ja sowieso. Aber man hätte es halt einfach wirklich besser einbauen können. Vor allem, weil du merkst bei dem Thema, dass da null mit der Brille der Welt drauf geschaut wird, sondern nur mit der Brille unserer Welt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist halt ein Thema, was in unserer Welt ganz viel, also ganz, ganz heißes Thema ist momentan, würde ich sagen. Und deswegen wird es so behandelt, wie es in unserer Welt.
Wo es aber auch gleichzeitig eigentlich sehr viel Aufklärung und Wissen gibt. Ne? Und genau, und so reagieren auch die ganzen Figuren in dem Spiel.
Genau, und das ist halt was, wo ich mir denke, nee, das gibt die Welt nicht her. Die haben, also nee, das würde anders. Oder man hätte die Welt grundsätzlich anders, man hätte es halt mehr ausbauen müssen und erklären müssen, warum das in der Welt so funktioniert. Aber so wirkt es wie sowas Fremdes in dieser Welt. Nicht, dass ich es nicht gut finden würde. Wie gesagt, ich finde es echt gut. Man sollte sowas viel mehr einbauen. Repräsentation ist immer gut. Aber es hätte echt Potenzial gehabt. Und so verliert es halt wirklich. Und
aber das ist so ein bisschen eben auch die Frage des Kontexts und der Welt. Weil ich kann mich daran erinnern, dass es in The Outer Worlds von Obsidian eben auch so ein Weltraumspiel, ein Companion gab, die war asexuell. Und in dem Spiel lernt man so ein bisschen was über Asexualität, hat mit der aber auch einfach nur eine echt niedliche Story, wie sie sich in irgendeine Wissenschaftlerin verliebt und dann erklärt die so ein bisschen, was jetzt da das Problem ist mit ihrer Asexualität und ihren Emotionen und dass da manche Menschen nicht damit umgehen können. Aber das ist irgendwie total gut und schön gemacht und passt eben auch so schön in diese Welt ohne irgendwelche Probleme. Und in Baldur's Gate 3 sind ja alle super queer und alle irgendwie super polyamorös. Nennt man das so? Ich glaube schon.
Mehrere.
Schnepper ist polyamorös, schon, genau. Und da ist es aber, da passt es halt einfach irgendwie in diese Welt. Da wird das nicht wirklich in Frage gestellt. Da ist das irgendwie vollkommen logisch. Aber wie du sagst, Dragon Age Origins, da wirst du quasi gesteinigt, wenn du irgendwie die falschen Schuhe anhast irgendwie.
So. Ja, wenn du außerhalb deiner Kaste heiratest und so.
Genau.
Also da werden halt Themen aufgemacht, wo ich sage, da passt das halt nicht rein. Ja. Also das passt schon rein, klar, man kann es machen, aber da müsste man es ganz anders behandeln in der Welt. Also entweder muss man dann in der Welt irgendwas verändern und zwar sinnvoll verändern oder man muss es halt wirklich so behandeln, wie es in so einer Welt halt leider behandelt werden würde.
Das ist so ein bisschen, was ich bei Avowed eben auch positiv wahrgenommen habe, ist dieses der Welt und der Logik in der Welt treu bleiben. Und was eben auch Baldur's Gate 3 so gut macht, weil da... Weißt du, die Charaktere in Baldur's Gate 3 sind nicht nur gut geschrieben, weil die Leute einfach Dialoge schreiben können, weil die unterhaltsam sind, weil die charismatisch sind, weil die tolle Sprecher haben, sondern auch, weil die eigene Ziele und eigene Motivationen und eigene Geschichten haben. Und die reagieren, wie es für die Figur Sinn macht und nicht, wie es für den Autor oder die Autorin dahinter Sinn macht und nicht, wie es für mich Sinn macht, sondern für die Figur mit dieser Geschichte, mit diesen Ansichten in dieser Welt. Und das ist halt wirklich gut gemacht. macht. Und da scheitern viele dran. Ja. Ich glaube, das ist auch schwierig, dass du Charaktere erschaffst und dann wirklich es schaffst, konsequent die Welt, während du die Geschichte schreibst, aus deren Perspektive zu betrachten, damit du die auch logisch weiterschreiben kannst. Das ist bestimmt irgendwie, stelle ich mir super schwierig auch vor,
auch
konsequent durchzuziehen.
Auch da wäre es im Velgard, gäbe es so viele schöne Negativbeispiele genau dafür. Ja, also.
Genau.
Aber gut,
das schafft halt eben Baldur's Gate 3 mit allen 10 Companions, die alle sehr unterschiedliche Ansichten haben und die sich in irgendwelchen Cutscenes mal kurz gegenseitig abstechen wollen, wenn man nicht dazwischen geht. Oder das vielleicht auch fördert. Das kann man natürlich auch machen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja.
Aber ich kann leider die Zeit nicht sehen, aber ich denke mal, wir müssten langsam so
theoretisch, mal. Aber hey, es gibt noch einige Punkte, über die müssen wir noch reden. Die Folge wird länger jetzt.
Okay, na gut.
Es gibt ein paar Stichpunkte, auf die muss ich unbedingt noch eingehen.
Bevor du dann anfängst, dann machen wir noch mal ganz, ganz kurz Pause, weil ich müsste noch mal ganz kurz auf Toilette.
Ich auch.
Sehr gut.
Pinkelpause.
Pieper, habe ich gelernt.
So genau, und auf meine vorherige These zurückzukommen, die ich jetzt glaube ich schon dreimal angefangen habe, aber immer wieder sidetracken wir, was auch voll gut ist. Ich mag das, sidetracken ist cool, aber diese Entwicklung, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, hat dazu geführt, dass Spiele eben so sind, wie sie geworden sind. Und meiner Meinung nach ist das eine sehr negative Entwicklung. Und dann kam eben Baldur's Gate und hat irgendwie gezeigt, finde ich, ganz deutlich. Und zwar nicht nur in Spielersympathie oder sowas, weißt du? Weil das hat vielleicht auch schon sowas wie Pillars of Eternity 1 gemacht, dass die wieder so ein Spiel gemacht haben, das sich auf die alten Tugenden besinnt, sondern auch in ganz eiskalten Zahlen einfach nur, in Erfolg, in Geld, ne? In Bewertungen auch und so weiter, dass diese Entwicklung in eine falsche Richtung gelaufen ist und dass die auch nicht notwendig ist, weil ich glaube, vielleicht gab es damals, als das losging, diese Entwicklung vor 20, vielleicht 30 Jahren, eher 20. Vielleicht gab es da wirklich so eine Notwendigkeit, Spiele einfacher zu machen, simpler zu machen, wenn du ein Videospiel-fernes Massenpublikum hineinlocken willst in das Medium quasi. Ne?
Als Rattenfänger.
Genau. Aber ich glaube, diese Zeit ist
vorbei,
lange vorbei.
Ja.
Die Wii hat irgendwie, weißt du, jeden Zweijährigen und seine Oma zum Gamer gemacht.
Ja.
Die Vereinfachung von so vielen Spielen, ebenso Rollenspiele wie Mass Effect über Assassin's Creed und was weiß ich was, die immer einfacher wurden, haben wirklich so viele Leute, so ein Massenpublikum zum Videospielen geholt. Auch Sportspiele, keine Ahnung, ne, alles Mögliche.
Ja.
Dass Baldur's Gate, glaube ich, gezeigt hat, dass du mittlerweile auch einem großen Massenpublikum mehr zutrauen darfst.
Hm.
Du darfst den, weil Baldur's Gate 3 ist bei weitem nicht perfekt. Es ist nur in vielen Aspekten so gut, dass man ihm die ganzen Unzulänglichkeiten verzeiht. Aber das Inventar in Baldur's Gate 3 ist eine einzige Katastrophe. Selbst mit Mods, die das ein bisschen verbessern, ist es immer noch nicht gut. Aber die Leute kommen klar damit. Man kann denen tatsächlich sowas an die Hand geben. Man kann denen, ich meine, das Dungeons & Dragons Charakterentwicklungssystem mit den ganzen Klassen und Subklassen und Zaubern und Fähigkeiten, das ganze Zaubersystem, das ist ziemlich komplex. Das überfordert ziemlich.
Zum Beispiel auch dich.
Ja, zum Beispiel auch mich. Aber die Leute kommen damit klar. Man muss die nicht irgendwie am Händchen nehmen und sagen, oh, guck mal, es ist alles gut hier, du musst im Grunde gar nichts machen.
Klick auf diesen Knopf
da,
und dann macht
jetzt
das Spiel
leuchtet
das selbst.
Und dann kannst du alles automatisch bla bla bla. Baldur's Gate 3 ist, was das angeht, sehr eckig, sehr kantig, sehr ungepolished teilweise auch. Und das geht. Die Leute schaffen das tatsächlich, wenn sie das wollen. Und ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Hm. Und ich habe die Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen die Theorie, weil Videospielentwicklung ein sehr langer Prozess ist, dass mir wirklich mit dem letzten Dragon Age und About so ein bisschen noch so die Überreste der alten Zeit bekommen haben. So Reliquien, weißt du, so Spiele, die wurden schon vor Baldur's Gate 3 entwickelt, sind aber danach erschienen.
Weißt du, was ich glaube? Erstens würde ich dir absolut zustimmen, also spätestens mit unserer Generation ist Videospielen komplett im Mainstream angekommen. Ich kenne niemanden, glaube ich, oder wüsste zumindest jetzt keinen, der nichts mit Videospielen anfangen kann. Und wenn es nur so eben sowas wie FIFA und so weiter ist, also all meine Kollegen, das ist alles, sind alles Leute, die mit, also die, wo ich immer wieder mitkriege, die sagen, ah ja, die PlayStation ist gerade im Angebot, vielleicht hole ich mir die und so weiter. Ne?
Ja.
Also das ist schon was, was, wie gesagt, ab unserer Generation, glaube ich, komplett drin ist im Mainstream. Ich will nicht für die neueren Generationen sprechen, keine Ahnung, was mit denen
abgeht. Ja, ich meine,
die
haben alle
ich schon nicht
Handys
mehr.
Und Tablets und ja, so. Ja. Das ist
und Sprache, die ich nicht mehr verstehe. Also,
Skibidi.
Skibidi, ja. Genau, deswegen, was weiß denn ich. Aber ich glaube, was, also ja, stimme ich dir zu, das muss nicht mehr so vereinfacht werden für den Mainstream. Die Leute kommen damit klar. Und das Zweite, was du gemeint hast, dass die Spiele, oh, was war das Zweite, was du gesagt hast?
Die sind sehr stark vereinfacht.
Nee, verdammt.
Die trauen sich nichts mehr.
Ach so, genau, dass das jetzt die letzte Welle ist und vielleicht ja. Danach bessere Spiele kommen. Und auch da würde ich dir tendenziell, glaube ich das auch, und zwar aus einem bestimmten Grund, weil ich glaube, letztendlich sind wir gerade an in einem Zeitpunkt, chronologisch, zeittechnisch, wo die Leute, die letztendlich das Sagen haben, wie ein Spiel aussieht und das, ne, das die letzte Zustimmung geben müssen, die gehen langsam, die Alten.
Du meinst, das ist auch schon Generationswechsel.
Ja. Ja, ja.
Nee, aber weißt du, gleichzeitig denke ich mir, ich glaube, wir dürfen mit besseren Spielen in der Zukunft hoffentlich wieder rechnen, aber nicht von den großen Publishern. Weil
ich meine gar nicht mal unbedingt die großen, also an die habe ich jetzt auch gedacht, ja. Ja, die großen so, keine Ahnung, die Chefs von Microsoft,
zum Beispiel.
Ja, sowas. Die auch. Ich glaube, da wird einfach ein Wechsel stattfinden, aber ich glaube auch in den Teams, weil wer leitet diese Teams, also die kleineren Teams, die dann vielleicht doch halt mehr zu sagen haben. Die Leute, die alten Veteranen, die sind langsam so alt, dass sie den Scheiß nicht mehr machen. Und das wird wahrscheinlich langsam so, also das sehe ich zumindest in der, ich weiß nicht, wie es in der Videospielbranche aussieht, aber ja. In der normalen Arbeitswelt
ja.
Ist es so.
Da aber
ist es
ich halt weiß in dem so. Fall nicht, ob die alten Veteranen da das Problem sind. Ich habe das Gefühl,
die BWL-Justus sind
genau,
da, hast du das.
Hippe, junge
ja,
Marketingagenturen
ja,
sind das Problem.
Ja, sehe ich auch so, aber ich glaube, da ist zumindest noch ein bisschen, also ich glaube schon, dass das eine Auswirkung hat. Also wie
vielleicht.
Gesagt, ich sehe das im normalen in der normalen Arbeitswelt ist es auf jeden Fall so, dass jetzt anfängt, dass die ganzen alten Menschen gehen und jüngere nachkommen in höheren Positionen, die dann was zu sagen haben, die ganz andere Ansichten haben für bestimmte Sachen.
Ja.
Und da meine ich jetzt nicht mal unbedingt so einen künstlerischen Aspekt, dass die jetzt sagen, nee, es muss jetzt aber ein Multiplayer sein oder so, sondern allein schon so Sachen wie Arbeitsbedingungen in der Branche
ja gut,
verbessern.
Das ist natürlich
und
wichtig.
Und das, glaube ich, führt dann vielleicht auch wieder dazu, dass dieser kreative Prozess, der ja notwendig
ja.
ist, gefördert wird. Dass halt wieder ein paar Leute nicht komplett ausgebrannt sind,
das
weil
stimmt.
sie seit Jahren versklavt werden, um irgendwelche Shooter immer und immer wieder neu zu machen.
Das
oder
ist
so.
Wichtig. Das ist auch so ein Prozess, den kann man bei so gut wie jedem größeren Studio, gerade bei großen Publishern, erkennen. Die Erstlingswerke oder so der erste große Durchbruch, ne, die sind immer wirklich dann so voller frischer Ideen und brillant.
Ja.
Und dann beginnt quasi der Grind, weil dann wird das reproduziert
ja.
und reproduziert und dann sterben die Leute innerlich und das merkt man dann auch stark an den Spielen.
Ja.
Das ist ein ganz typischer Verlauf, den man von so Studios kennt.
Genau.
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, dass die Arbeitsbedingungen, die Einstellung zur Arbeit bei jungen Menschen einfach eine gesündere ist
ja.
und dass sich das wahrscheinlich auch positiv auf Spiele auswirkt.
Also ich hoffe nicht nur weil ich spreche jetzt natürlich im deutschen Kontext, würde ich jetzt mal
ja.
hauptsächlich sagen, aber ich habe das Gefühl, auch im amerikanischen Kontext, wobei Amerika, wer weiß, was da noch kommt die nächsten
ja.
Jahre. Aber grundsätzlich auch, ich hoffe, dass das ein weltweites Phänomen vielleicht ist, dass da einfach die Einstellung zu was ist Arbeit
ja.
in meinem Leben wert, vielleicht ein bisschen.
Ja, und wie nah bringe ich mich an den kompletten Zusammenbruch
ja.
für meine Arbeit? Was ist da tolerierbar?
Ja.
Ich war ja, weißt du, ich war immer so ein Verfechter davon tatsächlich, dass ich gesagt habe, hey, Spiele müssen kleiner werden, Studios müssen kleiner werden, Leute müssen vernünftig bezahlt werden für vernünftige Arbeit und die Maßstäbe müssen sinken. Und damit habe ich immer vor allem zum Beispiel die Grafik gemeint. Eben so diese ganzen, so diese Bullet Points, die man gut vermarkten kann, so die Map ist so groß, die Grafik ist so geil, ne? Weil das macht kein gutes Spiel. Kein Spiel ist jemals gut geworden, weil es, also vielleicht gibt es Eye-Candy-Spiele, deren einzige Existenzberechtigung ist, dass sie Eye-Candy-Spiele sind. Aber das sind in der Regel halt dann trotzdem neutral betrachtet keine guten Spiele. Ne? Das sind nicht die Spiele, wo man sagt, oh, weißt du noch, damals vor 20 Jahren, das Spiel, das hat irgendwie für damalige Verhältnisse voll gut ausgesehen. Also das sind nicht so diese Meilensteine in der Videospielgeschichte. Also,
doch, ich glaube, das gibt es schon. Aber das war dann eher
so ein bisschen als nostalgische Anekdote. Aber nicht, dass man sagt, so, wow, das war eine Wende in der Videospielgeschichte. Ja,
das stimmt.
Weißt du? Das sind mir auch aufgefallen, wir haben ja hier zwei Fernseher stehen, du hast auf dem einen das neue Dragon Age gespielt, ich daneben Baldur's Gate. Das neue Dragon Age sieht fantastisch aus, wirklich, wirklich. Baldur's Gate sieht nicht so gut aus. Nicht, dass das ein hässliches Spiel wäre, das hat einen guten Stil und so weiter. Mhm. Aber im Vergleich finde ich, grafisch sieht das neue Dragon Age schon sehr viel besser aus.
Und das Lustige ist, dass ich genau in dem Moment zu dir gesagt habe, als du da meintest, es sieht schon echt gut aus im Vergleich zu Dragon Age, habe ich gesagt, ja okay, es sieht hübsch aus. Aber wenn ich mir angucke, wie ausdrucksstark in ihrer Mimik und Gestik, in ihrer Körperhaltung, in dem, was, wie sie sich bewegen, Dragon Age Charaktere sind und was für ein Schrott dann teilweise in Veilguard angeboten wird, wo eine emotionale Szene ist und mein Hauptcharakter sitzt in einer breitbeinigen Pose so mit der Faust so auf dem Oberschenkel so da und macht während des gesamten Gesprächs nix mit seinen Armen, mit nix, obwohl es vielleicht angebracht wäre, weil es total dämlich aussieht, die ganze Zeit so da zu sitzen. Also.
Genau. Und ich bin eben so ein bisschen von dieser sehr vereinfachten Forderung, dass Spiele kleiner, kürzer werden müssen, ne? Bin ich so ein bisschen auch durch Baldur's Gate weggegangen, weil tatsächlich glaube ich, ist die richtigere Forderung, dass die Prioritäten einfach neu eingestellt werden müssen. Das muss einfach neu geeicht werden, was wichtig ist für ein gutes Spiel. Ja. Weil wenn man sich Baldur's Gate mal anguckt, eben zum Beispiel die Map-Größe, ne? Die Maps sind sehr schlauchig in der Regel. Es gibt eigentlich mehrere Pfade, die man gehen kann. Und ich glaube, wenn man alle Maps addiert, ist das Spiel nicht sehr groß. Aber es ist halt interessant. Mhm. Du triffst überall interessante Geschichten, interessante Charaktere. Jeder NPC hat einen Namen. Also im dritten Akt, wenn man dann wirklich im Baldur's Gate ist, dann gibt es ganz viele Statisten, die einfach nur rumlaufen. Aber jede Figur im ersten zwei Dritteln des Spiels, jeder Einzelne hat einen eigenen Namen, hat eine eigene Persönlichkeit, hat einen eigenen Synchronsprecher, ein eigenes Gesicht. Es sind manchmal in irgendwelche Storys verwickelt, manchmal vielleicht auch nicht, sterben vielleicht, überleben vielleicht bis zum Ende, man weiß es nicht. Ne? Es kann so viel passieren, alles ist irgendwie wichtig, jede Nebenquest ist erinnerungswürdig. Was das angeht, erinnert es mich so ein bisschen an Witcher 3, die es ja auch geschafft haben, dass die Quests, die Nebenquests teilweise so gut sind, dass sie die Hauptstory überschatten. Aber gleichzeitig, das macht sowohl Witcher 3 als auch Baldur's Gate 3 sehr gut, ist alles so ein bisschen miteinander verwoben. Es gibt immer diese Schnittstellen, wo sich Quests, Nebenquests, einzelne auch die Hauptstory überschneiden, wo man Charaktere wieder trifft, wo man Charaktere auch so über das ganze Spiel hinweg begleitet auf einer eigenen Reise und man trifft die immer wieder und sieht, was die erlebt haben. Nebencharaktere werden halt ernst genommen und es ist nicht nur dieses Hallo, ich bin NPC Nummer 5, bring mir meinen Geldbeutel wieder, dankeschön, hier hast du 100 Gold. Sondern es ist wirklich so ein komplexes Netzwerk, das alles miteinander verbindet. Und dass alles hat einen Wert und alles ist quasi wirklich so mit Sinn handgecraftet und es gibt keine Filler. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Du musst nicht irgendwie sagen, okay, unser Spiel ist jetzt aber nur 30 Stunden lang, wir brauchen schon irgendwie 100, weil sonst beschweren sich alle, deswegen macht jetzt mal noch 80 Stunden lang irgendeinen langweiligen Grind. So wird es ja leider gemacht. Und das ist halt genau der Fehler. Mach halt wertvollen Content und dann ist es auch nicht so wichtig und nicht so schlimm, wie groß das ist. Die Map muss keine 100 Quadratkilometer haben. Die kann auch relativ klein sein, wenn sie Sinn macht und wenn es wert ist, sie zu erkunden und wenn sie spannend spannend ist und wenn sie voller toller Geschichten und so weiter ist.
Ja, ja.
Und das ist aus den Augen verloren.
Ja, ja, also am besten sind immer noch wirklich diese ganzen Quests, wo du sagst, also du bist am Punkt A und musst zu Punkt B und um Punkt B zum Punkt B zu kommen, musst du noch irgendwie über den See schippern und damit dich der Fährmann rüberbringt, sagt er, ja, aber bevor ich dich jetzt hier rüberbringe, musst du noch diese drei Monsternester ausradieren. Das ist einfach so, ey, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, wirklich. Das ist so lazy einfach, wo du da wirklich nichts hast, außer du gehst zu den Punkten, tötest alles, gehst zurück und dann sagt er, ja, danke, dass du mir geholfen hast, jetzt fahre ich dich darüber. Also was für ein Scheiß. Das ist doch einfach...
Ja. Und ich glaube, ein Punkt, den ich noch kurz ansprechen will, den ich noch, glaube ich, wichtig finde, ist schon auch eine Spezialisierung, einen Stil irgendwie, den man entwickelt, den man weiterentwickelt, den man findet und den man dann auch quasi fortlaufend, eben so weiterentwickeln, weitergestalten kann. So viele Studios haben irgendwie so keinen roten Faden, habe ich das Gefühl. Bei Obsidian zum Beispiel, ne? Die sind als ziemlich legendäres Rollenspielstudio gestartet. Und die hatten so eine Obsidian-Formel auch irgendwie. Man wusste, was man bei so einem Obsidian-Spiel erwartet. Und die machen dann halt plötzlich zum Beispiel so dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Survival-Spiel.
Mhm.
Und ich verstehe schon, dass man auch mal vielleicht was anderes machen will. Aber man sieht halt bei Baldur's Gate 3, bei Larian Studios, sieht man halt sehr schön diese Progression ihrer Spiele von Spiel zu Spiel. Baldur's Gate 3 ist ja nicht aus dem Nix entstanden. Das hat ja eine Vorgeschichte. Und wenn du dir Divinity Original Sin 2 anguckst, deren Vorgängerspiel, dann steckt da schon sehr viel von Baldur's Gate drin. Weißt du, wie die herangehen an so eine Spielentwicklung? Diese Sandbox, die eigene physikalische Regeln hat und eigene physikalische Möglichkeiten. Wie reagieren Flüssigkeiten und Elemente miteinander? Wie funktioniert Schwerkraft? Ne? Und so weiter und so fort. Wo jedem Objekt irgendwelche Werte wie Gewicht einfach zugeschrieben werden und dann funktioniert diese physikalische Sandbox-Welt. Wie das so funktioniert, das hat sich eben so von Spiel zu Spiel bei denen entwickelt, bis es dann in Baldur's Gate gekrönt ist. Die haben sich quasi so auf ihre Formel spezialisiert und perfektioniert. Und dadurch ist das entstanden. Das ist halt ein langer Prozess auch irgendwie gewesen. Ist auch so ein bisschen, auch Witcher musste erst zu Witcher 3 heranwachsen. Das war ja auch nicht vom ersten Teil an plötzlich dieses riesige Meisterwerk.
Wobei war Witcher 1 und 2 schon beim gleichen Studio, also bei Red?
Ja, ja, klar.
Oh Gott, wie heißen die?
Project Red,
ja, okay. Achso, die waren auch schon bei denen, okay. Du willst praktisch letztlich sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Ich will sagen, wenn mal was gut, also ja, vielleicht. Sagen wir es einfach so, wie du das sagst.
Okay.
Sagen wir es einfach so, wie du das sagst.
Ich kann das schon verstehen. Weißt du, was ich glaube, was da der entscheidende Punkt ist? Weil
dass ein Publisher kommt und sagt, aber aktuell ist eigentlich gerade das Genre ziemlich populär. Nee. Mach also, mal lieber sowas.
Das mag auch. Also das ist auch ein Aspekt, ja. Aber ich glaube tatsächlich, was sehr entscheidend ist, dass sowas funktioniert. Dass einfach ein Studio bei den Sachen, die es macht und die es kann und die es weiterentwickeln kann, dass das dann letztlich gut wird. Ich glaube, dafür ist einfach auch viel verantwortlich, den Leuten die Zeit zu lassen.
Ja, natürlich. Da sind wir wieder bei dem Punkt.
Genau, da wollte ich gerade sagen, weil das kannst, das theoretisch kannst du das auch über jedes Studio sagen, was jetzt Shooter in der Shooter raushaut. Ich weiß nicht, ob die immer beim gleichen Studio sind, aber also keine Ahnung, die großen Titel.
Ja, ich glaube, es gibt mehrere Studios, die an Call of Duty zum Beispiel arbeiten. Ja, genau.
Aber letztlich machen die ja seit Jahren immer das Gleiche.
Ja, das ist wieder was anderes.
Ja, ja, ne, aber man könnte es da auch drauf
ausbrennen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt, gib den Leuten die Zeit, auch an den Sachen zu wachsen. Weil wenn du die dann immer nur in den Grind schickst, dass die sich tot gearbeitet haben und die Scheiße nicht mehr sehen können, dann verbrennst du halt Talent, was vielleicht da gewesen wäre. Und
absolut.
Damit vernichtest du also die Zukunft von sowas.
Ja, und letztendlich
komplett.
Ganze Studios. Weil du hast ja dann immer wieder auch quasi so Leute, die ausgebrannt weggehen, neue Leute, die dazukommen. Es ist ein ständiges Durcheinander. Ja. Es gibt dann nicht mehr diese gemeinsame Vision und dieses gemeinsame.
Und auch das, also das ist auch was ich jetzt einfach mal wieder aus meinem Erfahrung, aus dem Arbeitsleben da rein interpretiere. Es ist auch was, dass die Erfahrung einfach weg ist. Und das ist viel wert. Also das ist wirklich problematisch, wenn du jemanden hast, der hat 20 Jahre in diesem Job gearbeitet, wenn der von heute auf morgen, weil er einfach tot gearbeitet wurde, wegfällt. Es geht so viel Erfahrungsresource einfach weg. Also
ja, ist ganz
die Ressource-Erfahrung ist nicht zu unterschätzen in sowas. Und wenn du dann immer wieder von vorn anfangen musst und dann muss es aber besser sein als das davor, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ist ja klar.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema und sehr viele Faktoren werden da zusammenspielen. Warum ein Baldur's Gate 3, warum ein Witcher 3 sein kann und warum halt ein Dragon Age Wildguard nur ein Dragon Age Wildguard werden kann. Da spielt viel zusammen. Ich denke, wir konnten heute über viele Aspekte reden, die da zusammenspielen.
Da könnte man natürlich sich dann auch noch fragen, warum folgt auf ein Witcher 3 dann sowas wie ein Cyberpunk?
Ja, Cyberpunk war irgendwie ein Phänomen für sich, ne? Weil Cyberpunk ist an sich eigentlich, würde ich sagen, auch
gut. Ich kann
so
da gar
gut.
nichts zu sagen.
Ich habe das nach Release gespielt und ich fand es nicht so schlimm verbuggt. Ich fand es wirklich nicht so schlimm.
Ja, vielleicht hat es einfach Glück.
Ich habe es auf der PS4 auch gespielt, da wo es angeblich am schlimmsten war. Und ich hatte voll Spaß damit. Das war voll okay. Ja, ich hatte Autos, die durch Wände glitschen oder sowas, aber wen interessiert? Also, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich wirklich einfach Glück. Das kann natürlich sein. Ich habe das Gefühl, da wurde irgendwie auch ein bisschen viel hochgeschaukelt.
Naja.
Ich habe Spiele gespielt, die zu Release kaputter waren. Ich würde sagen, Witcher 3 war in etwa genauso kaputt wie Cyberpunk. Ja. Vielleicht nicht ganz so schlimm, okay.
Aber jetzt kommt ja Witcher 4.
Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber ja.
Kurze Frage noch, bevor wir rausgehen. Ist Witcher 4 auch noch von
Red? Ja.
Okay. Ja. Sie haben gesagt, sie werden kein Witcher 4 machen. Und was ist passiert? Es kommt ein Witcher.
Ich glaube, sie haben nur gesagt, dass Geralt nicht mehr, die Story von Geralt nicht mehr weiterverfolgt wird. Ich glaube, das haben sie. Wenn ich mich recht erinnere, war das die Aussage.
Deswegen haben sie jetzt einfach einen weiblichen Geralt
gemacht.
Haben
sie einfach Siri halt gemacht. Es macht ja auch voll Sinn, finde ich.
Ja, es macht voll Sinn. Ich find das voll cool. Ich mag das voll, aber ich finde es schon lustig.
Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ja. Naja, auf jeden Fall könnte es sein, dass wir einige wichtige Aspekte angesprochen haben. Vielleicht ist es aber auch so, wie EA sagt und in Wirklichkeit müssen die einfach nur mehr Service-Spiele machen.
Ja,
und dann
muss mehr
besser.
Multiplayer rein. Dann.
Multiplayer-Service-Spiele, Langzeitmonetarisierung, Microtransactions, das wollen die Leute.
Vielleicht reden wir im nächsten Podcast genau auch über diese Themen und schneiden die an, wie gut das so funktioniert. Ja. Schauen wir mal.
Und genau deswegen habe ich vorher gesagt, so bei AAA musst du nicht hoffen, dass sich da eine Verbesserung einstellt, weil das ist die Quintessenz, die jetzt EA aus dem neuen Dragon Age zieht. Hm. Das ist das, was die draus gelernt haben.
Ja.
Mehr Microtransactions und dann wird das wieder.
Ja.
Na gut. Ja, was?
Nee, ich wollte nur noch mal zustimmen, ja.
Ja, in diesem Sinne, Leute, kauft euch mehr Service-Spiele und pumpt mehr Geld in Lootboxen, weil nur dann werden Spiele besser. Das sagt uns zumindest EA.
Ja.
viel Spaß damit. Ja, und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es um glaube ich, zumindest teilweise genau die Themen gehen wird.
Es geht um Lootboxen.
Ja.
Auf jeden Fall, zum Teil.
Dann würde ich sagen, bis dann, macht's gut.
Bis
Tschüss.
Dann, ciao.